Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas.
Bundesliga-Rückblick, 32. Spieltag. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der gestern Barca-Spieler in die Kabine gejagt hat, Niklas Levinson.
Vamos, Español!
Ja, Gratulation an Barca an dieser Stelle.
Gratulation an Barca und kann ich nur sagen, nachvollziehbar.
Was, dass man sich gejagt hat?
Dass die Fans das gemacht haben.
Ich meine, das war ja, nachvollziehbar. War ja nun im Stadion von Espanyol, ne?
Also, wenn ich jetzt mir vorstelle, hat auch auf Twitter mal geschrieben, nehmen wir an, Lautern würde Meister werden bei einem Auswärtsspiel in Karlsruhe.
Ja.
Und dann ausgiebig auf dem Feld da jetzt Feierlichkeit
starten wollen. Denkst du, was passiert,
ne? Also, das legitimiert nicht zwingend das Verhalten, aber was hast du erwartet?
Genau, es ist, genau, sehr, sehr gut zusammengefasst, es legitimiert es nicht, aber man darf sich nicht drüber wundern, wenn es dann passiert. So geschehen, es geht aber allen gut. Barca ist Meister und was gibt's zu berichten von deinem Wochenende?
Ich bin hab ein moralisches Dilemma erlebt, zuletzt, von dem ich, glaube ich, hier gar nichts erzählt habe. Vielleicht, ich weiß es nicht, ich versuch's nochmal. Ich war letztens unterwegs zu Freunden, relativ spät abends. Also spät abends heißt so, glaube ich, so 9:30, 10:00.
Ja.
Und auf dem Weg dahin bin ich in einer relativ ruhigen Straße an einem Hauseingang vorbei, wo an der Tür jemand stand, der so einen Fuß in der Tür hatte und mich angesprochen hat und meinte, ob ich ihm helfen könnte. Da habe ich gefragt, ja, womit denn? Und dann hat er die Tür weiter aufgemacht und da stand im Flur am Fuß des Treppenhauses, ich hab's mir angeguckt, als ob ich jetzt erzählen würde, dass da irgendwie nicht...
Noch kann da alles Mögliche stehen, weißt du? Also ich bin jetzt noch an einem Punkt, wo ich mich sehr frage, was da kommt.
Da stand so eine Kommode. Da stand eine Kommode.
Oh nein!
Und er hat mich gefragt, ob ich ihm helfen könnte, die hochzutragen. Dritter Stock. Und da habe ich nur gelacht und bin weitergegangen.
Und das? Okay, ja. Okay.
Ja, weil... Aus folgendem Grund. Es kann sein, dass das wirklich jemand war, der zufälligerweise abends 9:30 Hilfe gebraucht hat, damit eine Kommode in den dritten Stock zu bringen. Aber mein Bauch hat sofort gesagt, fishy, machen wir nicht, wirkt komisch,
ja.
Kein Bock drauf.
Hast du mal Red Dead Redemption gespielt?
Nee.
Okay. Weil das ist 99% der Zeit, dass du da einem NPC hilfst, nicht, dass diese Person ein NPC gewesen wäre, zückt dir am Ende eine Waffe und will dein Geld. Also ich glaube, du hast da einen guten Spirit bewiesen.
In meinem Kopf war so die Vorstellung, sobald ich das Ding in der Hand halte, habe ich plötzlich von hinten im zweiten Stock einen Lappen im Gesicht oder sowas und verschwinde in irgendeiner Wohnung und tauche nie wieder auf.
Ist möglich.
Und das ist absolut Worst-Case-Szenario, aber mir war es das einfach nicht wert. Und ich habe mich gefragt, was hättest du gemacht? Was hätte Nico Heimer getan?
Ich wäre wahrscheinlich dumm genug, um zu helfen.
Ja?
Ja, kann schon sein. Wobei natürlich auch nicht jetzt... Ist jetzt schwierig zu sagen, weil ich war ja nicht in der Situation. Ich konnte den Vibe quasi nicht spüren, der da so vorging. Aber für gewöhnlich, ich habe genau das schon gemacht, nicht um die Uhrzeit.
Ja.
Aber ich habe schon wildfremden Leuten unter innerem Gift und Galle spucken Sachen in den fünften Stock getragen und so ein Scheiß. Und das ja, während ich ja eigentlich in aller Konsequenz meinen Freunden nicht helfe beim Umzug.
Ja.
Eigentlich.
Das heißt, du priorisierst Fremde über deinen Freund.
Nein, aber schön. Da komme ich halt, weißt du, wenn mir jemand bei WhatsApp schreibt, dann kann ich halt, dann ist es die eine Sache. Dann kann ich quasi sagen, nee, machen wir nicht. Aber wenn mich jemand anspricht, direkt vor mir steht, dann stehe ich halt da, dann stehe ich blöd da.
Ich glaube, es hätte auch einen Kontext gegeben, in dem ich es gemacht hätte. Einfach, wenn es tagsüber gewesen wäre, mittags 13, 14 Uhr, draußen hätte vielleicht noch ein Umzugswagen gestanden oder sowas, wenn das ganze Bild mehr Sinn ergeben hätte. Aber so die Uhrzeit und alles drumherum. Und da finde ich es auch wichtig, dass Leute, das ist wirklich Life-Advice, würde ich grundsätzlich geben. Man muss in solchen Momenten auch ein bisschen auf seinen Bauch hören. Weil man hat diesen Instinkt.
Ja.
Ich glaube wirklich, der ist da. Und wenn der einem sagt, weiß ich nicht, Dann
sollte man drauf hören. Da bin ich komplett bei dir. Und ich glaube auch, ich weiß nicht, ob das irgendwie wissenschaftlich untersucht ist, aber Menschen haben schon, wenn man so das Gefühl hat, da stimmt was nicht und man hat so das Gefühl, da ist irgendwie Gefahr in Verzug.
Ja.
Ich bin wirklich überzeugt davon, dass Menschen dafür so eine Art.
Genauso wie wenn Elefanten und Ameisen bei Tsunami ins Landesinnere rennen,
haben
auch so einen Sensor.
Sind das wirklich Elefanten und Ameisen gewesen?
Nur die. Alle anderen bleiben da,
wo... Alle anderen bleiben, aber Elefanten und Ameisen, auf die muss man gucken. Es gibt auch in Japan, okay, jetzt ist absoluter absolutes Abdriften. Aber es gibt auch diesen, den längsten, ich glaube, das ist der längste Knochenfisch der Welt. Der sieht richtig creepy aus. So ein Tiefseefisch, der irgendwo vor Japan zu Hause ist. Mhm. Und wenn der auftaucht, dann siehst du von oben so dünne weiße Linien im Wasser. Sieht richtig creepy aus. Und in der japanischen Folklore ist das eine Vorhersage für einen Tsunami. Also diese Tierchen.
Ach was?
Sind da auch dabei. Weil die kommen wohl nur hoch, wenn es eine Plattenverschiebung gibt. Ich glaube, das ist debunked und ich weiß nicht, wo das jetzt gerade herkommt. Aber es fiel mir gerade zu dem Thema ein.
Halbwissen am Montagmorgen mit uns beiden. Und wir schwenken langsam aber sicher rüber in den Bundesliga-Spieltag, würde ich sagen.
So ist es. Ich weiß nicht, wie die Verbindung von Halbwissen zu Köln gegen Hertha sein sollte.
Ja, von Halbwissen zu Halbtot, oder?
Ja, denn man kann so halb wissen, dass Hertha BSC nächstes Jahr zweite Liga spielen wird. Die Hertha verabschiedet sich langsam, aber relativ sicher mit einem 5:2 am Freitagabend in Köln. Und das Ganze eingeleitet, natürlich, von Davy Selke.
Hätte nicht anders kommen können, ne?
Nee.
Es musste Davy Selke sein, der...
Ich war Freitagabend mit Pavel unterwegs und wir haben halt schon früher vorm Spiel, wir waren was essen und wir haben dann quasi geplant, danach das Spiel gucken zu gehen. Und ich habe mir schon die ganze Zeit gesagt, Davy Selke sah letzte Woche so gut aus, wie ich ihn wahrscheinlich noch nie gesehen habe. Wenn ich Hertha wäre, ausgerechnet natürlich, ne, Davy Selke, ich hätte große Angst davor. Und ja, so ist es Selke, der relativ früh, ich glaube nach 8 Minuten, ja, einköpft, das Ganze mit einem ordentlichen Glockenschlag verbunden, kriegt da ordentlich einen auf den Schädel und sowohl er als auch, es sind Uremovic, glaube ich, ja, ne, müssen innerhalb der nächsten 15 Minuten runter. Das ändert aber nichts daran, dass Selke also dieses 1-0 macht und somit das 1-0 die Weichen stellt.
Nach einem Einwurf macht und nach einem Einwurf, wo die Hertha unter anderem in Person von Martin Dardai einfach schläft.
Einfach nicht da ist. Schwieriges Spiel für ihn, fand ich.
Ja, nahe im Bereich der Überforderung unterwegs gewesen. Und ich muss gerade ganz ehrlich sagen, wenn du nach 80 Minuten Abwehrschlacht einen Lapsus hast und kurz nicht aufpasst bei einem Einwurf, dann kann ich da noch ein bisschen für Verständnis aufbringen. Aber wenn du nach 8 Minuten in so einem wichtigen Spiel nicht klar bist, nicht wach bist und dazu lässt, dass so unbehelligt, so unbedrängt geflankt werden kann, wo du weißt, dass im Zentrum jemand steht wie Davy Selke, der also zumindest diese Qualität hat,
ja,
dann ist es eigentlich auf individueller Ebene nicht zu entschuldigen.
Ich glaube, Davy Selke ist so, was Kopfballspiel betrifft, gibt es, glaube ich, nicht viele Stürmer, vor denen er sich verstecken muss in der Bundesliga.
Nee, das glaube ich.
Also ich habe den wirklich auf Gregor-Level da irgendwo zu verorten. Und
die Rübe ist Premium.
Ja, und mal gucken. Also ich meine, unser Hot-Tag mit den 8 Toren, müssen wir nicht drüber reden, der wird wahrscheinlich nicht mehr diese Saison, aber Davy Selke nächste Saison.
5 sind's.
Alter, da, ja, ich weiß. Aber wir wollen es nicht beschreien. Aber ich will nur sagen, wie gesagt, dieser Davy Selke und auch in den ersten 8 Minuten hier, ich meine, er hat dann 24 gespielt, aber eben angeschlagen. Das ist ein anderer Davy Selke, als er den wir über Jahre gesehen haben. Der sieht anders aus, der hat ein anderes Selbstvertrauen und
hat er auch selber schon gesagt, hat in Köln eine neue Heimat gefunden und betont, wie wohl er sich da fühlt, wie gut das Verhältnis ist. Und das färbt komplett ab. Also ein Spieler ist, also wie ein Spieler performt, hängt direkt damit zusammen, wie glücklich er ist, wie wohl er sich fühlt. Und dass Davy Selke aktuell eine relativ gute Zeit in Köln hat, das sieht man definitiv.
Das würde ich auch sagen. So steht's dann 1-0. Und die Auswechslung für Selke ist natürlich bitter für den ersten FC Köln. Aber dennoch, erstmal ist es die Hertha, die zurückschlägt. Richter zieht über rechts an, stark im Dribbling. Und der Ball landet dann wirklich glücklich. Aber das braucht man in so einer Situation bei Lucas Toussaint. Der trifft zum 1-1 Ausgleich.
Und dann geht ja sogar die Hertha in Führung. Es bleibt ja nicht nur beim 1-1. Die Hertha legt nochmal nach in Person von Jovetic. Das ist Luke Bakio, der da auf außen am Ball ist, der einen guten Haken schlägt.
Der Pass kommt von Martin Dardai. Muss ja auch eine Sache, der Pass auf Dodi Dacke, der war toll. Toller langer Ball.
Durfte er unbedrängt schlagen in dem Fall.
Ja.
Muss ja auch sagen, das ist ja, als er damals in der Bundesliga zum ersten Mal aufgetaucht ist, war das ja auch der Befund. Was spielt der Kerl für lange Bälle, also für Diagonalbälle?
Ja.
Also das ist eine Qualität, die er definitiv hat. Luke Bakio dann im Fallen eigentlich schon spitzelt den Ball noch zu Jovetic und der schließt dann ab wie ein Spieler, wo man sagen würde, der hat mal höher gespielt. Das sieht man da auch in dem Moment.
Und was der erste FC Köln, für den es, sind wir ganz realistisch, sportlich eigentlich um nichts mehr geht, denn da passiert nichts, das wissen wir alle, weder nach oben noch nach unten. Was die Kölner dann investieren, nach dem 1-2 für die Hertha, wie die auftreten, was die an Kilometern fressen, um dieses Spiel zu gewinnen, finde ich wirklich beeindruckend. Sich einfach da so hinzubringen, gegen eine Mannschaft, die ums Überleben kämpft, zu sagen, es ist uns alles scheißegal, wir sind intensiv und wir spielen dieses Ding hier zu Ende, muss ich wirklich sagen, hat mir einiges an Respekt abgerungen, was die Kölner da dann abziehen.
Das ist Haltung. Ja. Das ist einfach Haltung. Eine Mannschaft, für die es sportlich um nichts mehr geht, die aber aus einer intrinsischen Motivation heraus trotzdem noch den Acker da umpflügt und alles reinwirft.
Ja.
Und das ist auch Haltung im Vergleich zum Beispiel, die hatten einen schwierigeren Gegner, aber zum Beispiel zu Borussia Mönchengladbach, wo wir auch später darauf noch kommen,
ja,
die ja jetzt auch in der Tabelle überholt wurden vom FC. Der FC ist ja jetzt vorbei an Gladbach erstmal. Neben dem, wie Köln gearbeitet hat, muss man auch sagen, dass Köln auch, wie sie spielen, wie ihre Abläufe mit Ball aussehen, dass das einfach extrem stark ist. Was sie hier immer wieder gemacht haben, Skiri fällt entweder neben oder zwischen die beiden Innenverteidiger, sie bauen mit drei Mann auf, dann hast du entweder Hector, der einschiebt, oder Meiner, der sich fallen lässt, sodass du quasi eine kleine Mittelfeldraute hast und die Hertha, die ja eh in dem 4-4-2 kompakt stehen will, noch zusätzlich enger bindet. Und dann war es zum Beispiel, entweder waren es Hector und Schindler oder Meiner und Schindler, die die Breite halten. Und haben es immer wieder geschafft, dadurch, dass sie die Hertha da im Zentrum so gebunden haben, Außenplatz zu schaffen, Flanken reinschlagen zu können. Ja. Den Ausgleichstreffer, den Köln macht, das ist ja dann eine Folge des Freistoßes. Und der Freistoß war sehr, sehr soft.
Ja.
Muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht gegeben.
Nö.
Also für mich war es kein Fall von Rogel an Meiner.
Rogel übrigens, nur ganz kurz. Rogel und Chabot sind bei der Geburt getrennt, ne? Musste man darauf achten, wirklich. Die sind aus demselben Holz geschnitzt, die Jungs.
Aber, ja doch, also ich dachte gerade optisch, war ich mir nicht ganz sicher. Aber
ja, ja, also vom Spielertyp.
Der Typus, ja.
Die sind beide, die sind halt wandelnde Wände. Also ihr seid beide wirklich One-Man-Wall. Da ist was, da gibt's auf jeden Fall Übereinstimmung bei den beiden. Florian Kainz ist es übrigens, der wieder mal ein Tor hier auflegt. Und die Qualität von Florian Kainz, Hereingaben, sowohl von ruhenden Bällen als auch aus dem Spiel, ist einigermaßen.
Ich glaube, in der Kommentarspur fiel der Vergleich zu Kevin De Bruyne bei der Flankenqualität.
Ja. Aber ja, also ich meine, diese Flanken, die sich zum langen Pfosten hindrehen von Florian Kainz, die sind wirklich brutal. Das muss man mal sagen.
Sind sie wirklich. Aber bei diesem Freistoß eben auch, da ist eben auch der Ablauf Meiner zentral, Pass raus auf Hector, Meiner weiß, was kommt, startet tief rein, weil Kenny rausschiebt, ist der Platz frei und dann ist es eben plötzlich Meiner gegen Rogel, was schon mal ein Duell ist, was du grundsätzlich nicht so gerne haben möchtest auf Außen. Und dann gibt's eben diesen Freistoß. Und also, was ich sagen will, ist, hat Pal Dardai auch gesagt, Köln spielt, wie eine gute Bundesliga-Mannschaft am Ende einer Saison spielen muss. Und genau das ist es. Das ist eine Mannschaft mit Automatismen, eine Mannschaft mit Abläufen, mit sehr guten sogar, mit immer wieder neuen Wegen, sich auf verschiedene Gegner und verschiedene Ordnungen gegen den Ball einzustellen. Und was Steffen Baumgart hier jetzt über 2 Jahre gemacht hat, 2 Jahre diesen FC absolut stabil, ohne irgendeinen Hauch von Abstiegsnöten in der Bundesliga zu halten, ist eine der besten Trainerleistungen, die wir in den letzten 2 Jahren in Deutschland gesehen haben.
Yes, da werde ich nicht widersprechen. Ich sehe es ganz genau so. Ich finde nämlich auch weiterhin, dass der FC einen Kader hat, der, wenn ich ihn jetzt rein von dem, was ich glaube, von den Stärken vergleiche, den ich dann eher in diesem Abstiegskampf hätte, der gerade eben alle mit reinzieht und eigentlich nicht davor, aber mit dieser großartigen Trainerleistung und natürlich dem, was die Mannschaft daraus macht, sind sie dann eben doch nicht da drin. Elias Skiri macht das 3-2, nach Vorlage von Linden Meiner, Steffen Tigges zündet über links, ist nicht der allerschnellste, Meiner übernimmt und findet Elias Skiri, der wieder einmal mitgelaufen ist.
Vom eigenen Strafraum zum gegnerischen.
Der einfach wirklich auf Verdacht Kilometer frisst, der
Gute Mann. Ja, ist genau das, was du meinst. Dann noch eben.
Es gibt keinen Grund, weißt du?
Ja.
Es steht 2-2, für dich geht's um nichts, es ist gleich Halbzeit. Und Elias Skiri sagt, ja, ich ziehe 100 Meter Sprint an. Ich finde das wirklich beeindruckend. Dann in der zweiten Halbzeit Timo Hübers, der nach Assist von Linden Meiner ein ganz, ganz tolles Tor macht. Ich fand das Hackentor von der Lea auch toll an diesem Wochenende, aber ich würde sagen, Hübers hat das schönste Hackentor.
Wenn das Tor Karim Benzema, Ibrahimovic, wer auch immer macht, dann geht das 2 Tage lang um die Welt.
Das ist wahrscheinlich wahr, ja.
Also es interessiert keinen, weil es Hübers vom FC Köln ist, aber wenn das Tor irgendein Superstar macht, dann ist das ein viraler Clip, der auf Twitter wirklich durchgereicht wird.
Und trotzdem nur das zweitbeste Tor an diesem Bundesligaspieltag.
Ja? Ah, Butter. Ja, doch.
5-2 dann noch durch Dennis Hüseyin Basic nach Einwechslung. Also auch der krönt seine tolle erste Bundesliga-Saison, ich glaube, das kann man dann trotzdem sagen. Mit einem Treffer und am Ende geht das 5-2 aus und das bedeutet eben für den ersten FC Köln, dass es alles safe ist. Ich wollte nämlich sagen, was es für Hertha bedeutet und dass es nichts Gutes.
Nee, also pro forma noch, Hertha hatte beim Stand von 3-2 eine gute Chance nochmal auszugleichen in Form von Jessica Ngankam, der vielleicht oder sogar wahrscheinlich auch hätte querlegen können auf Luke Bacchio. Abseits davon ist es auch irgendwo in der Höhe verdient. Köln ist der verdiente Sieger. Hertha wirkte in weiten Phasen in diesem Spiel überfordert. Und ja, Tabellenkonstellation ist eindeutig 5 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz bei noch 2 ausstehenden Spielen. Also
Es ist schwierig. Es ist schwierig, da irgendwie dran zu glauben,
ja,
dass sie sich da rausziehen können. Und ich fand, in den ersten 20 Minuten hatte ich echt den Eindruck, dass Hertha auf eine Art und Weise in diesem Spiel drinnen ist, die alles möglich machen könnte. Und spätestens mit dem Ausgleich hatte ich das Gefühl, dann mit dem 3-2, hat das auch wirklich die Luft rausgelassen bei den Berlinern. Und ja, jetzt steht man wohl mit einem Bein in der zweiten Liga. Es ist wirklich super ätzend. Jedes Jahr kommen wir an diesen Punkt, wo wir uns so langsam aber sicher von Mannschaften verabschieden sollen. Und ich weiß immer nicht so richtig, wie ich das machen soll. aber ja, Hertha BSC, so scheint es, ist der erste Absteiger dieser Saison. Absteiger.
Und wir ziehen weiter, weil wir noch nicht mit absteigen.
Nee.
Wir seilen uns ab.
Lass
die Frage
uns,
ist, wohin?
Ja, es ist ja schwierig an diesem Samstag, denn die allermeisten Spieler haben schon unglaubliche Implikationen mit dabei. Aber lass uns mal anfangen, da, wo man vielleicht sportlich am wenigsten besprechen kann. Und das ist für mich Bayern gegen Schalke. 6-0. Ja, Broski hatte ja noch vorm Spiel gesagt, Gary Brother, er hofft oder er denkt, dass die Bayern die Schalker, Zitat, nicht mit 6 Buden über den Acker zerren würden. Da habe ich schlechte Nachrichten.
Über den Acker wurde gezerrt.
Es wurde über den Acker gezerrt. Schalke steht sehr defensiv und trotzdem viel zu offen. Und am Ende, kann man sagen, wie es ist, schlachten die Bayern die Schalke.
Es ist auch, glaube ich, natürlich irgendwo unter Mithilfe des Gegners, vor allem wenn man auf das guckt, was Yoshida zwischenzeitlich angeboten hat, dann... Aber trotzdem würde ich sagen, die beste spielerische Leistung der Tuchel-Bayern bisher.
Das könnte schon sein.
Also du hast vor allem die beiden Außenverteidiger-Flügelspielerpaare, Masraoui und Sané auf der einen Seite und Cancelo und Coman auf der anderen Seite. Ständige Rotation, mal ist der eine breit, mal geht der andere in den Halbraum, Positionswechsel, dann hast du noch mit Musiala und Müller plus Gnabry auch Spieler, die sehr, sehr fluide sind, die Räume tauschen können. Also bei dem einen Tor, wo Musiala, glaube ich, den Ball letztendlich einfach nur durchlässt, bei mir 1-0, glaube ich sogar, macht er auch eine Bewegung von der einen Seite horizontal zur anderen. Also die Bayern hatten einfach eine Flexibilität in ihren Positionen, haben da auch rochiert und gewechselt auf eine Art und Weise, wo Schalke einfach weder vom Kopf noch mit den Beinen hinterhergekommen ist.
Du hast gerade eben schon Masraoui angesprochen, der ja, das muss man wirklich mal sagen, also der sich ja erstmal in die Stammformation gespielt hat bei den Bayern in den letzten Wochen. Und das richtig gut macht. Ich glaube, das war sein bestes Spiel für den FC Bayern wahrscheinlich, wenn ich nicht irgendeins vergesse. Also ich fand ihn richtig, richtig stark in diesem Spiel. Und das ist natürlich genau der richtige Zeitpunkt, ne? Denn die ganzen Gerüchte im Sommer über Rechtsverteidiger, was passiert mit Cancelo, wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Und Masraoui hinterlässt zumindest immer eine ganz klare Duftnote, in der er sagt, könnt ihr alles gerne diskutieren, aber...
Ja,
ich bin hier.
Ich glaube, Brazzo hat ja mittlerweile auch ausgeschlossen, dass er wechselt. Also hat festgelegt, Masraoui bleibt und das ist auch die richtige Entscheidung. Weil ich glaube, wenn der Spielpraxis kriegt, wenn er sich einspielen, festspielen darf in dieser Mannschaft, ist ein absoluter Mehrwert, weil der einfach ein Profil hat an technischen Fähigkeiten, an der Fähigkeit auch ins Mittelfeld einzurücken, aber gleichzeitig defensiv eine Solidität mitbringt, die wirklich, wirklich gut ist. Also Masraoui ist einfach ein Rechtsverteidiger, der in allen Dingen, die für einen Rechtsverteidiger wichtig sind, auf sehr, sehr hohem Niveau agiert. Und das ist eine Sache, die kriegst du nicht so häufig.
Das glaube ich auch. Was man häufiger kriegt in der Bundesliga sind VAR-Situationen, die fragwürdig sind, so geschehen vor dem 2-0 des FC Bayern München. Dort gibt es dann einen Elfer nach Foul an Musiala. Für mich ist das einfach keine Situation, wo der Videobeweis eingreifen sollte.
Da bin ich anderer Meinung.
Ja, aber war es eine klare Fehlentscheidung für dich?
Ja.
Okay, für mich nicht.
Also für mich ist es einfach, Brunners Unterarm geht klar ins Gesicht von Musiala.
Ja, ich glaube halt, dass es eine Aktion ist, die einfach passieren kann und da sehe ich keinerlei böse Absicht.
Ja, aber
das macht
den
Treffer
nicht
wett. Das macht den Treffer nicht wett, aber für mich, das ist so wenig. Ich habe das Gefühl, da passiert in jedem Zweikampf im Mittelfeld mehr dreimal im Spiel.
Also,
er trifft ihn so. Also es bringt jetzt den Leuten wenig, wenn ich dir so eine streifende Bewegung am Ellbogen
visuelle
sage.
Komponenten in einem Podcast sind meistens nicht so wahnsinnig hilfreich.
Ja. Also der Treffer ist ja da, von daher,
ich bin der Meinung, losgelöst von der Absicht, die ich auch nicht als böse empfinde oder was auch immer, geht für mich der Unterarm raus ins Gesicht und für mich ist es von daher in Ordnung.
Es ist auch am Ende des Tages, und das kann man genauso sagen, scheißegal.
Das ist gut an solchen Spielen, die so hoch ausgehen, dass es am Ende relativ irrelevant ist.
Ja, so ist es. Die Bayern hören einfach nicht auf in diesem Spiel. Serge Gnabry, generell, also viele der Leute, die auch Sorgenkinder waren in den letzten Wochen, machen das sehr, sehr gut. Kimmich verwandelt erst diesen Elfmeter, dann ist es Serge Gnabry, der mindestens einmal, wenn nicht zweimal, vom eben angesprochenen Yoshida profitiert und dessen, ja, Fähigkeiten oder dessen Nichtfähigkeit aus dem Trab in eine höhere Laufgeschwindigkeit zu schalten. Und hinten raus ist es dann Mathys Tel und der eben angesprochene Masraoui, die noch die Tore besorgen. Und so geht es 6-0 aus. Und für die Schalker ist das natürlich auch wegen des Torverhältnisses ziemlich bitter, denn mit dem ist man jetzt zum Beispiel wieder hinter den VfL Bochum gerutscht. Es hatte wieder ein schlechteres Torverhältnis und man war ja vorher...
Nicht ganz. Schalke hat minus 34, Bochum minus 35.
Okay, aber
man ist nur extrem in die Nähe gerutscht,
sodass man
relevant werden könnte. Weil man hat ja eigentlich einen einigermaßen komfortablen Vorsprung auf Bochum.
Man war da, genau, man stand da eigentlich ganz gut da. Das tut man jetzt nicht mehr. Und für die Bayern bedeutet das nur, dass man weiterhin den Druck auf Dortmund hochhält. Aber das hat auch niemand anderes erwartet.
Zusätzlich bitter natürlich auch, dass Marius Bülter eine gelbe Karte sieht für ein taktisches Foul und damit jetzt im Heimspiel gegen Frankfurt fehlt, weil kann man, glaube ich, gerade in Abwesenheit von Jens schon festhalten, dass das der beste und wichtigste Schalker Spieler ist aktuell. Ja. Also das ist extrem bitter. Und was bei Bayern noch auffällig war, finde ich erstmal, dass ich glaube, sowohl Gravenberg als auch Tell gekommen sind vor Goretzka und vor Mané. Also kann es nur eine Ausnahme sein in einem einzelnen Spiel. Aber wer weiß, ob das nicht auch ein bisschen Fingerzeig ist für die Richtung, in die es in Zukunft gehen soll.
Ich weiß es nicht. Ich würde dieses Spiel, glaube ich, was sowas betrifft, relativ weit aus der Wertung rausnehmen. Denn ich habe das Gefühl, wenn man noch mal was probieren wollte in dieser Saison, dann machst du es gegen Schalke.
Wenn du so hoch führst, ist natürlich auch ein guter Rahmen, um jungen Spielern dann entsprechende Minuten zu geben. Aber also wenn ich jetzt daran denke, wie Bayern das gespielt hat und wie sie so kombiniert haben, wie sie sich bewegt haben, dann finde ich zum Beispiel, wenn ich mir jetzt vorgestellt hätte, dass Ryan Gravenberg da reinrutscht, das macht in meinem Kopf eher Sinn, als Leon Goretzka da reinzuwerfen.
Ja.
Weil der fällt dann schon auch technisch ein bisschen ab und dann hast du vielleicht auch mal Momente, wo es dann eben doch wieder ein bisschen stockt und dir ein paar gute Situationen verloren gehen. Aber mal schauen. Also
bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie es für Goretzka auch bei Bayern weitergeht, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass er irgendwann an den Punkt kommt, wo er das Gefühl hat, ey, Leute, ne, ich muss hier auch nicht bleiben, wenn ihr keinen Bock auf mich habt, ihr Vögel.
Ja, klar. So,
weil, mal gucken, ob da noch was passiert. Jamal Musiala, muss man ja auch mal sagen, der sich ja durchaus im ersten Formtief seiner Karriere befunden hat, hat hier, ja, wahrscheinlich das stärkste Spiel seit der Weltmeisterschaft gemacht.
Fühlt sich langsam raus.
Ja, würde ich schon sagen. In diesem Spiel ist er kaum zu halten für die Schalker. Die mit der Konstellation oder mit den Konstellationen an diesem oder diesem Ergebnis an diesem Spieltag wieder auf den Relegationsrang rutschen. Aber jetzt gucken wir erstmal, ob die TSG Hoffenheim noch in die Nähe kommen kann bei Wolfsburg gegen Hoffenheim. Ein Leckerbissen, oder?
Also kann sie definitiv. Also
Hoffenheim
ist jetzt wieder.
Ich hoffe.
Wieder mittendrin. Drei Punkte zwischen Platz 17 Stuttgart und Platz 14 Hoffenheim. Also das ist wirklich vielversprechend, zumal Hoffenheim jetzt Union zu Gast hat, wo ich hoffe, dass sie da in der Lage sind, dann auch mit ihrem üblichen Spielstil der TSG die Punkte abzuzocken.
Sollten sie auch sein.
Normalerweise schon, ist eigentlich die Art unangenehmer Gegner, wo es eigentlich passen sollte, zumal Union ja auch weiß, mit einem Sieg haben wir die Champions-League-Qualifikation sicher, die kann uns dann keiner mehr nehmen. Also dann an Antrieb, an Motivation sollte es da auch nicht fehlen. Und ja, das Spiel war definitiv ein Leckerbissen, muss man sagen. Also an beiden Hoffenheimer Gegentoren ist für mich Bebu in entscheidenden defensiven Positionen beteiligt, der da auch dann irgendwie rechts auf der Schiene gespielt hat, unterwegs war in Teilen. Und einmal ist es eben die Flanke von Baku, wo er Kaminski überhaupt nicht auf dem Schirm hat und da sehr, sehr frei zu Kopfball
aber
kommen lässt.
Aber wirklich null. Kaminski muss sich bücken, um diesen Kopfball zu bekommen. Ja, also der hat alle Zeit der Welt, Bebu pennt komplett. Und man muss dazu ja mal sagen, die TSG Hoffenheim startet mutig in dieses Spiel rein. Sind die aktivere Mannschaft, versuchen mehr, ohne irgendwie zwingend zu werden. Und Kovac Ball federt das Ganze schmutzig ab und verwandelt dann selber zum 1-0.
Machen sie, und dann das zweite fällt dann, habe ich gar nicht auf dem Schirm, in welchem Zeitpunkt das fällt.
Das zweite Tor ist nach 75 Minuten Luca Waldschmidt nach dem tollen Matcher-Pass.
Stimmt, dieser fantastische Ball, ja. Der wirklich klasse gespielt war, muss man sagen. Ja. Macht dann Waldschmidt auch gut, aber auch da wieder, da ist es für mich eine Fehlerkette, die sich bei der TSG abspielt. Du hast einmal Bebu, der sich raus Richtung Baku orientiert und damit auch ein Stück weit die Innenbahn zusätzlich anbietet. Also weil du musst dich ja immer fragen, was priorisiere ich, was ist wichtiger? Und je näher am Tor, desto wichtiger ist es eigentlich in der Abwehrentscheidung. Also tornah muss eigentlich immer Priorität haben als torfern. Und da macht Bebu schon einen Fehler. aber fängt schon in meinen Augen vorher an. Du hast erstmal Rudi, der wirklich lächerlich passiv bleibt in der ganzen ganzen Sequenz, der, weil du kannst ja der Moment.
Wie alt ist Sebastian Rudi? Das hat mich
33?
Ja.
Weiß gar nicht. Ja, also ich rate.
Also er hat noch, meinst du? Das wäre auch mein Bauchgefühl. Ich hätte sogar 32 gesagt, aber gefühlt ist er halt 35, 36 für mich.
Sebastian Rudi ist 33. Oh, gutes Gefühl.
Ja, Februar geworden.
33 Jahre alt, also hat er den Moment oder die Möglichkeit rauszuschieben auf einen Mecher und da ja, auch
28. Februar Geburtstag. Ah nee, 28. ist okay, 29. wäre
Schaltjahr, krass. Ja. Okay. Hat die Möglichkeit da rauszuschieben, macht es aber nicht letztendlich in der nötigen Konsequenz. Du hast Brooks, der sich zu langsam zurückorientiert, wenn er sich schneller zurück in die Kette fallen lässt, kann Akpoguma auch wieder rüberschieben, auch schon mal Richtung Waldschmidt und den Raum anderweitig schließen. Also es ist einfach von allen Ecken und Enden von der TSG einfach mangelhaft verteidigt.
Ja, und ich meine, die Wolfsburger, es ist echt die ganze Saison in der Bochum-Wolfsburg, machen das aber halt auch trotzdem einfach gut offensiv. Die sind eine sehr effiziente Truppe und das schon seit der gesamten Saison. Die Flügel, egal wer es ist, und übrigens Jakub Kaminski, wir hatten ja vor Wochen mal gesagt, der spielt irgendwie immer, auch wenn er nirgendwo erste Wahl ist und hat aber keine nichts Zählendes und seitdem hat er, glaube ich, 3 Scorer eingesammelt.
Die Formkurve zeigt definitiv in die richtige Richtung.
Auf also, jeden Fall.
Ist ja auch, er kam ja aus Polen, ne?
Genau, von Lech.
Da muss man auch sagen, bei einem Sprung dieser Größenordnung ist es ja auch fair, dass ein Spieler fast ein ganzes Jahr braucht, um sich
man zu darf ein bisschen, ne?
Man darf da ein bisschen Zeit einräumen.
Ja.
Und so langsam aber sicher kommt er wirklich besser ins Rollen. Und ich gucke auf diese Wolfsburg-Saison und würde auch dann in der Endbilanz sagen, Wolfsburg hat ja jetzt alle Chancen, die werden irgendwo zwischen Platz 5 und Platz 7 werden die finishen. Und ich finde, Platz 5 und 6 ist ganz normales Wolfsburg-Land. Also dann hat Kovac eine Saison geliefert, die absolut im Soll ist. Haben wir bedenkt, dass die in der Vorsaison ja auch 12. geworden sind. Ist da schon eine klare Verbesserung zu erkennen.
Ja.
Und
also ich finde ganz klar, dass man einen Fortschritt erkennt beim VfB. Also einen tabellarischen Fortschritt kann man ja überhaupt nicht leugnen. Der ist ja ganz klar zu sehen.
Ja.
Aber auch die Art und Weise, Kovac-Ball steht Wolfsburg eigentlich. Weil es ist ja einfach nicht der begeisterndste Fußball, den er spielen lässt.
Nee.
Er hat inzwischen, das hat brutale Qualität auch in diesem Kader. Das heißt, es kommen immer wieder begeisternde Aktionen zustande, eben auch dieses 2-0. Aber ich finde irgendwie dieses Gesamtpaket Wolfsburg, Kovac, ein bisschen hässlich, ein bisschen hart, ein bisschen eklig und einfach eine schmutzige Truppe im bestmöglichen Sinn. Ich finde es in Ordnung, ich finde die Kombination irgendwie passend. Und ich glaube, ich habe schon das Gefühl, dass die international sich qualifizieren werden in dieser Saison.
Ja, davon gehe ich aus. Also ist ja fast sicher.
Ja, ich meine,
Platz 7 in der Conference League.
Drei Punkte auf die Eintracht in 2 Spielen ist schon, die können einfach verlieren, die Eintracht das nächste Spiel gewinnen und dann ist wieder punktgleich. Inzwischen aber deutlich besseres Torverhältnis auf Wolfsburg, sehe ich gerade. Haben die nicht gerade 6-0 verloren gegen Dortmund?
Alter? Ja.
Mann, was haben wir da vergeigt? Ja, aber ich denke, die Wolfsburger werden sich qualifizieren und Niko Kovac ist back offiziell in Deutschland.
Ja, und zu dem Spiel habe ich sonst eigentlich kaum noch was beizutragen. Mein letzter Satz ist...
Gefühlt auch Wahnsinn, dass sie schon wieder gegeneinander spielen.
Mein letzter Satz ist, wenn Kaspar Dulberg in Köln gelandet wäre, dann würde er jetzt dastehen, wo Davy Selke steht.
Weiß ich nicht. Hat Dulberg so eine... Das weiß ich wirklich nicht. Also
der hat eine gute Boxpräsenz auf Flanken.
Hat er den Willen und die Bereitschaft, so zu ackern wie Davy Selke vorne drin? Weil ich glaube, sonst spielst du halt einfach nicht in der Baumgarten.
Der hat eigentlich ziemlich, also das Einzige, was einigermaßen für ihn spricht aktuell, sind seine Statistiken gegen den Ball.
Okay. Muss
man eigentlich sagen. Also der Rest sieht einigermaßen grauenhaft
aus. Also eigentlich genau wie Davy Selke wahrscheinlich vor seinem Köln-Transfer.
Ja. Und ich glaube halt, er hat jemanden gebraucht, der ihn vernünftig aufbaut. Und er trifft beim 3-1 gegen Köln innerhalb von 10 Minuten, macht ein Bundesliga-Tor.
Ja.
Und anstatt darauf aufzubauen, irgendwann zumindest mal eine Halbzeit zu geben, im nächsten Spiel kriegt wieder 8 Minuten oder 10 Minuten. So, ja. Und das ist halt, diese ganzen Kurzeinsätze, 8 Minuten, 10 Minuten, 12 Minuten, ist halt alles zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Wenn man sich anschaut, was Munas Dabur für eine Chance vergibt,
nach dem
Ballverlust von Arnold. Also Hoffenheim hat so viele Stürmer, die so hundsmiserabel sind im Abschluss, also die so dermaßen schlecht sind in der Chancenverwertung, dann nehme ich Bebu mit rein, dann nehme ich Dabur mit rein.
Bebu ist einfach kein Stürmer. Also ich meine, er ist ein Stürmer, aber er ist kein Stürmer.
Und wenn du dann einen Spieler hast und ausleihst, und auch wenn er scheiße drauf war und auch schwierige Momente hatte, aber der zumindest normalerweise in der Theorie das besitzt, was die Engländer heute sogenanntes Ballstriking nennen, also Abschlussqualität, gute Schusstechnik, weiß ich nicht. Ärgert mich weiterhin, ist ein verschenktes halbes Jahr.
Sollen sie zur Strafe absteigen?
Ja. Damit gehen wir raus aus dem Spiel.
Dann gehen wir zum letzten Spiel, das zwar Europa, ja, mit Europa zu tun hat, aber ansonsten vielleicht am wenigsten sportliche Relevanz fast noch hat von denen am Samstag. Und das ist die Eintracht gegen Mainz 05. Oliver Glasner ist nicht im Stadion, Innenraum. Und die Mannschaft zeigt darauf eine deutliche Reaktion in meinen Augen.
Ja, es gab verschiedene Lesarten dazu, was das bedeuten könnte.
Also, das muss ich mal ganz kurz sagen. Die Leute, die auf Social Media sich jetzt positionieren und sagen, oh, das ist eine Mannschaft, die quasi jetzt erst recht für den Trainer spielt, da muss ich, da fass ich mir an den Kopf, wirklich, da muss ich ja sagen, Leute.
Damit fängst du in der Regel an, bevor der Trainer entlassen wurde.
Genau. Das ist für mich, es ist wirklich ein ganz eindeutiges Zeichen, dass man eben nicht mit Glaser weiterarbeiten wollte. Dass er jetzt noch dazu nicht im Innenraum ist, natürlich irgendwie doppelt passend, doppelt bezeichnend. Aber die Eintracht macht das beste Spiel 2023 gegen.
Also ich finde, man muss das auch nicht überinterpretieren, aber es so auszulegen, dass...
Also die haben nicht für Oliver Glasner gespielt.
Genau, das, was jetzt passiert ist, pro Glasner auszulegen, da brauchst du schon ordentliche Mental Gymnastics für, in meinen Augen.
Ja.
Man muss ja auch festhalten, die Eintracht hatte ja 2023 nicht, also auch noch das ein oder andere gute Spiel. Sie haben in der Liga verloren gegen Union, was maximal unglücklich war. Sie haben Punkte geteilt gegen Bochum, was maximal unglücklich war. Es gab 3, 4 auch fußballerisch gute Spiele dieses Jahr, die dann teilweise nicht gewonnen worden
sind. Aber keins auf dem Level.
Aber keins auf dem Level, da gehe ich mit.
Weil man hat tatsächlich eine Mannschaft, die klar jetzt zuletzt auch zweimal in Folge verloren hatte. Aber ich habe, ne, wie immer, alles Schlechte erwartet von diesem Spiel. Und gleichzeitig gedacht, gewinnen wir sowieso. Also ne, das ist, so ist nun mal das Leben als Fußballfan. Aber ich fand, dass die Eintracht die deutlich überlegene Mannschaft war über den gesamten Spielverlauf. Und lass uns doch mal da reingehen, 17. Minute, Hanke Olsen, ne?
Ja.
Gegen Kamada. Und ich habe natürlich eine Brille auf bei der Frage. Es ist für mich aber ein klarer Elfer.
Ja, weil er ihn abräumt.
Ja, er räumt ihn einfach ab. Kamada ist ja auch eingedreht mit dem Rücken zum Tor und zu Hanke Olsen. Und der Ball liegt, also Kamada spielt zwischen Gegenspieler und Ball und wird abgeräumt. Keine Chance auf den Ball, für mich ein klares
Fall. Aber wer hat das denn beanstandet?
Ja, auch wieder Leute, Menschen.
Leute.
Ich will jetzt niemanden beim Namen nennen, lange.
Leute haben gesagt.
Aber es gab große Diskussionen über das Thema auf jeden Fall. Ja.
Also in meinen Augen ist es ein klarer Elfmeter.
100%.
Also er trifft ihn nicht mit den Beinen, sondern mit dem Oberkörper. Ja. Aber wie er ihn abräumt, ist ja egal.
Es ändert nichts an der Situation, dass er da im Strafraum nicht mehr stehen kann danach. Und Kamada macht diesen Elfmeter zum 1-0 rein. Und die Eintracht bleibt ganz klar für mich die Mannschaft, die in Halbzeit 1 am Drücker ist. Man kümmert sich im Verbund gemeinsam um Ludovic Ajorg. Generell die Dreierkette der Eintracht in der Aufstellung Dika, Tuta, Amami, Touré. Durchaus ja eine, die man aus der letzten Saison kannte und sehr erfolgreich gespielt hat. Und die man auch in dieser Saison übrigens in den letzten Wochen durchaus mal hätte spielen können. Das darf man nicht vergessen. Die Jungs waren zu großen Teilen fit, mit einer guten Leistung und haben Ajorg da sehr, sehr gut im Griff. Und dann ist es die Eintracht, die durch Buta mit einem absoluten Traumtor in der 40. Minute zum 2-0 einschlägt.
Das war im Prinzip ein Abziehbild von Marco van Basten 1988 gegen damals noch die Sowjetunion.
Es gibt ein paar Tore, die mir eingefallen sind zu dem Thema. Aber es ist halt einfach ein Volley, volles Risiko, spitzer Winkel nach einem 40-50 Meter Pass und das Ding schlägt halt ein. Robin Zentner am kurzen Pfosten geschlagen, aber Kommentator hat es auch gemeint, das ist halt schwierig bei einem Ball, der wahrscheinlich mit 100 km/h da
auf die Art und Weise auch getroffen wird, da kann keine Sau mit rechnen.
Nee.
Aber es ist schon krass, wenn man die Bilder nebeneinander legt vom Moment des Abschlusses von Buta und van Basten, wie sehr der Winkel, die Positionen sich ähneln. Das war wirklich fast identisch. Klar, es ist ein Freak-Tor. Das ist ein absolutes Traumtor, was Buta in seinem Leben so nicht nochmal machen wird. Da würde ich mich, glaube ich, festlegen. Aber in der Sequenz, auch beispielhaft, war auch wichtig, wie die Frankfurter im Aufbau gestanden haben. Weil das dafür sorgt, dass dann eben auch der Raum für Buta so in der Form aufgeht. Die Frankfurter haben da aufgebaut in einer Art 3-3-4, in der sie in der letzten Linie die Außenverteidiger hatten, Buta und Lenz, die dann eben die Mainzer Abwehrkette gebunden haben in der Tiefe. Und du hast Rode und Götze, die beide auch relativ breit standen und dafür gesorgt haben, dass die Mainzer da im Zentrum mehr oder weniger im Nichts verteidigt haben, so ein bisschen im leeren Raum und da immer Passoptionen offen waren. Und du siehst tatsächlich auch, dass unmittelbar bevor der Ball kommt, spekuliert Aaron Martin kurz darauf, dass der Ball kurz auf Götze gespielt wird. Macht ja so einen Hauch von einer Andeutung. Und
das ist genau die Distanz, die nachher fehlt.
Und da genau da geht Butter rein und kriegt die Innenbahn deswegen. Ja. Und dass er den dann so trifft, ist wie gesagt Glück irgendwo auch. Aber diese Sache entsteht, weil die Frankfurter da eine gute Struktur gegen den Ball haben und Martin so für einen kurzen Moment gelockt wird von Mario Götze.
Ja, du sagst ja gerade was Spannendes, denn Sebastian Rode ist mir auch aufgefallen, der sich sehr, sehr viel rechts aufgehalten hat und dabei phasenweise, also Sebastian Rode hat manchmal Daichi Kamada überlaufen. Also wirklich ja, wie im Stil eines Außenverteidigers außen hinter Kamada überlaufen, der ja eigentlich in dieser Halbposition ist. Und die Eintracht hat dann phasenweise wirklich fast nur mit Gibrizzo das Zentrum gehalten und eben mit Tuta, von dem ich finde, er hat eins seiner besten Spiele gemacht seit langem, der relativ hoch dann schiebt bei eigenem Ballbesitz. Und die Mainzer, muss man aber auch mal sagen, vielleicht ist da ein bisschen die Luft raus jetzt. Es war ja auch ein absolut wahnsinniger Run, den die da hingelegt haben, denn die finden überhaupt nicht statt bis zur Halbzeit und da ist das Ding halt dann auch eigentlich entschieden.
Vor allem, weil kurz nach der Halbzeit, und nicht kurz, aber auch eine Viertelstunde danach, Randal Kolo Muani in seiner für ihn unnachahmlichen Art und Weise dann ja, nachlegt, das 3:0 macht und dann ist das Spiel wirklich durch, ist sein 14. Saisontor gewesen.
Wie der Ball holpert und poltert bei seinem Lauf, ne? Aber ja, er hat ihn halt trotzdem dann im Griff und verwandelt ihn auch. Aber da waren mindestens zwei richtig unsaubere Kontakte dazwischen, würde ich sagen. Der Abschluss ist nicht ja, so, wie er sich ihn vorstellt. Und davor prallt der Ball ja einmal so, dotzt ja so hoch, ne? Ich glaube, das war keine Absicht. Das wollte er nicht. Aber es funktioniert.
Improvisationstalent.
Ja.
Mainz beste Chance ist eigentlich eine Doppelchance von Dani da Costa. Der erst Kopfballabschluss hat und dann nochmal mit dem Fuß, glaube ich. Und da, das ist ja ein Thema, was ich immer wieder hier aufmache, ist Orientierung der Abwehrkette zueinander und zum Gegner bei Flanken. Besetzung zweiter Pfosten und sowas, wenn da eben plötzlich jemand ganz, ganz frei steht. Und da möchte ich hier wirklich ein Sonderlob aussprechen an Evan Ndicka, wo man bei dieser Da Costa-Chance, bevor die Flanke kommt, siehst du, kannst du auf Evan Ndicka achten, siehst du, wie er sich umdreht und per Handzeichen Lenz an den langen Pfosten schickt.
Ja.
Und klar kommt Da Costa an den Kopfball, aber eben mit zumindest Gegnerkontakt. Der Gegner ist in irgendeiner Form da, stört ihn vielleicht auch ein bisschen. Und das war von Ndicka überragend gemacht. Genau das ist gutes Innenverteidigerspiel. Orientierung, gucken, was passiert hinter mir und dann meinem Außenverteidiger in dem Fall sogar ein Signal geben. Die
Kommunikation natürlich auch ganz wichtig.
Genau, da, Kommunikation, ja, lass dich fallen, ich habe den Raum hier. Also von Ndicka, finde ich, war das in der Art und Weise, wie er es verteidigt, auch in der Kommunikation super stark gelöst.
Ja, also ich will jetzt hier niemanden über den grünen Klee loben, aber insgesamt war das halt wirklich ein Spiel, das man, dass die Fanseele mal wieder brauchte von der Eintracht. Und ja, ich glaube, wie gesagt, ich glaube, das Timing ist kein Zufall. Es ist kein Zufall, dass man plötzlich wieder eine sehr, sehr ordentliche Leistung bringt. Und ich bin gespannt, denn wenn du überlegst, Ndicka mit einem tollen Spiel, Kamada mit einem tollen Spiel, also genau die Jungs, Randal Kolo Muani, wo man auch damit recht dann ein bisschen draufschaut und fragt, wo geht's denn hin? Yvonne Ndicka scheint ja zur Roma jetzt langsam heiß zu werden. Mhm. Glaube, das ist gar nicht so unbedingt das, was er sich persönlich erhofft hatte. Aber ich kann nicht sagen, das ist nicht eine der angenehmeren Adressen finde, um wenn wir Ndicka schon verlieren.
Nicht charmant. Also lieber das als bei irgendeinem genau, random Premier League Club.
Wenn wir ihn schon verlieren müssen, dann sehe ich ihn lieber da. Genau so ist es.
Weiter.
Weiter geht's. Und ich würde sagen, wir machen das Thema zu Eintracht gegen Mainz und gehen zu Bochum gegen den FC Augsburg. Ein weiteres Spiel, wo das Geld auf dem Tisch liegt und die Bochumer schlagen Augsburg und klettern vorbei an Schalke 04 auf den 15. Rang. Ich habe ja gestern zu dir in unserem Sonntags-Zweitliga-Stream schon gesagt, ich mache keine Predictions mehr, bis das Ding hier durch ist. Denn es ist ein Wahnsinn, dieser Abstiegskampf. Ein einzelnes Hin- und Her-Pendeln. Die sind raus, die sind weg. Kannst du vergessen, die kommen nicht wieder. Eine Woche später sind sie nicht mehr auf dem Abstiegsplatz. Und die Bochumer ein wenig glücklich, aber scheißegal.
Ja, weil alle Tore haben ein Element des Glücks, muss man so sagen.
Ja.
Also das Glückselement beim ersten Tor ist vielleicht, dass man sagen kann, weil man weiß nicht, wie oft Ansvi Ajay das Ding auf diese Art und Weise trifft. Ist einfach ein überragender
nicht häufig,
Abschluss,
und aber nicht
allzu häufig, sonst spielt er nicht bei Bochum. Das ist das erste Tor, dann ist das zweite Tor das, was Eigentor Ravaleo,
yes,
auch Abschluss Ansvi Ajay. Hat also auch ein Element des Glücks, aber wenn du da drauf schaust, erstens, es ist ein hoher Ballgewinn von Asano, es ist ein überragender Steckpass von Kevin Stöger, also es sind mindestens zwei sehr, sehr gute Aktionen von Bochum davor, dass dann am Ende irgendwas Glückliches steht, ist okay, aber es ist auf irgendeine Art und Weise auch erarbeitet, dieser ja, Treffer. Und dann im dritten Fall ist natürlich dann der abgefälschte Schuss von Lucia, der dann einfach schon auch glücklich ist.
Der ist dann definitiv glücklich und Adam Meyer ist es, der zwischenzeitlich das 1:1 macht für den FCA. Und hinten raus ist es Kevin Yeboah, der noch das 3:2 macht. Die Bochumer, das muss
beide
man auch
Tore,
mal festhalten.
Beide Tore vorbereitet von Dion Bello übrigens.
Ja.
Wo ich sagen würde, es gab bei Augsburg nicht viele Lichtblicke, aber Dion Bello ist einer davon, der auch sich mit der, wir haben eben drüber gesprochen, über Kaminski, polnische Liga, Bundesliga, kroatische Liga, Bundesliga ist auch ein Sprung. Und ich finde, Dion Bello findet auch immer besser rein. Und diese Kombination aus Körperlichkeit und technischer Qualität, ich glaube, der wird eine ordentliche zweite Saison spielen.
Davon würde ich ausgehen. Und ich mag ja den Spielertyp, ist kein Geheimnis.
Du wolltest was zu Bochum sagen.
Ich wollte zu Bochum sagen, dass man erwähnen muss, dass Gamboa und Soares tatsächlich beide eine Pause bekommen haben.
Sehr konsequent.
Denn das wirkte ja so wie die eine heilige Kuh, die nicht angefasst wird beim VfL. Und doch, raus mit ihnen. Entschuldigung. Und das ist definitiv die richtige Entscheidung, denn diese Unsicherheitsfaktoren auf den Flügeln sind damit so ein ganz klein bisschen behoben. Die Bochumer profitieren für mich zumindest in diesem Spiel definitiv auch einmal mehr von ihrem eigenen Stadion. Es ist einfach, glaube ich, richtig unangenehm, in dieser kleinen Arena zu spielen, wenn die Bude da köchelt und die Bochumer wollen nicht.
Ja.
Die wollen nicht. Ganz Deutschland sagt ja hinter vorgehaltener Hand, gut, irgendjemand muss es erwischen, dann lieber ein VfL als Schalke. Und Bochum sagt, fickt euch, wir wollen gern Bundesliga spielen.
Und sagen das auf sehr beeindruckende Art und Weise. Bochum hatte immer wieder in der Saison Nackenschläge, Scheißergebnisse, Duelle verloren gegen direkte Konkurrenten und hat sich trotzdem immer wieder berappelt, aufgerafft und ist zurückgekommen und hat Punkte eingesammelt, wo man auch teilweise nicht mit gerechnet hat, dass sie holen würden. Und die Gesamtleistung VfL Bochum in der Saison 2022-23, egal ob das jetzt mit der Klassenerhalt endet oder nicht, finde ich jetzt schon beachtlich, finde ich jetzt schon, hat allen Respekt verdient,
ja.
Und ist einfach die Leistung einer Mannschaft, die von Spieltag 1 an, auch wenn es noch unter einem anderen Trainer war, mental bestens darauf vorbereitet ist, was sie erwartet. Da ist niemand dabei, der jetzt gerade sich in der Situation wähnt, mit der er nicht gerechnet hat. Das war von Anfang an klar und absehbar dass es genau darum gehen würde, eben ums Überleben bis zum Schluss. Und diese mentale Stärke, diese Bereitschaft, auch nach Rückschlägen zurückzukommen, die siehst du bei Bochum einfach.
Ja. Es ist keine Mannschaft, die, wie es eben passieren kann, wenn eine Mannschaft wie die TSG Hoffenheim in den Abstiegskampf gerät, die dann lähmend oder gelähmt rumeiert und wirklich nicht so richtig auf die Beine kommt. Der VfL weiß, dass sie in jedem einzelnen Spiel drin sind, weil sie kämpfen müssen. Und es ist ja auch, wenn du guckst, die sind das erste Mal auf dem Abstiegsplatz am zweiten Spieltag. Und das nächste Mal, dass sie nicht auf dem Abstiegsplatz sind, ist der 16. Spieltag. Und wann sind sie wieder auf dem Abstiegsplatz? Am 17. Spieltag. Der VfL hat bis jetzt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Spieltage von 32 nicht auf einem Abstiegsplatz verbracht. Und wenn man dann dazu die Information liefert, dass sie immer noch komplett dick im Geschäft sind, um nicht abzusteigen, finde ich, das spricht für eine Mannschaft, die sich nicht aufgibt, die diesen Kampf komplett angenommen hat und es sich verdient hat, hier 2 Spieltage vor Ende es selbst in der Hand zu haben.
Und wirklich auch so ein bisschen Punkte hamstert, wie so ein Eichhörnchen, die kleinen Dinger auch mitnimmt. Weil man bedenkt, vor dem Sieg gegen Augsburg hier hatte Bochum 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spiele lang nicht gewonnen.
Seit Leipzig,
aber eben auch ein Punkt in Frankfurt, mit dem man so nicht planen kann. Einen Punkt bei Union Berlin, mit dem man so nicht planen kann. Und einen Punkt gegen den BVB, mit dem man so nicht planen kann.
Und das
zusammen sind 3 Punkte, die halt quasi einen Sieg ersetzen, mehr oder weniger.
Ja.
Und
in Dortmund die Meisterschaft versaut dabei.
Das,
was den Bochum und
das vielleicht sogar auch. Mal schauen, wie das in der Endabrechnung aussieht.
Ja.
Sehr, sehr stark. Was man halt festhalten muss auch, profitieren auch davon, dass Augsburg eine Mannschaft ist, die dann mit Rückstand, wenn sie selber auch mit Ball was machen soll, so ein bisschen, da steht wieder Ochs vorm Berg. Also in dem Spiel hier wurden 595 Pässe gespielt, von denen 221 nicht angekommen sind.
Ja.
Mehr als jeder dritte Pass waren Fehlpässe in diesem Spiel. Augsburg hat teilweise eine Phase gehabt von einer Viertelstunde, wo sie, glaube ich, einen Ballbesitz haben von über 60%, aber immer noch eine Passquote von auch 60% spielen. Also es ist mit Ball einfach im absoluten Katastrophenbereich.
Augsburg war ja auch in dieser Saison phasenweise mal, also früh in dieser Saison, erinnere ich mich, in den Top 10 unterwegs irgendwo mit Enrico Maaßen, dass man so dachte, ach, guck mal hier. Und am Ende pendelt sich es wieder als eine Saison ein, wo man gerade so dem Abstieg entgeht. Und ich habe so irgendwie das Gefühl, die können da auch fast so ein bisschen machen, was sie wollen. Das ist einfach das Augsburger Schicksal. Unabhängig davon, wie viel Geld man in die Hand nimmt, was man da versucht, am Ende landet man
zwischen 13 immer und 15.
Es ist einfach das, wo man scheinbar hingehört. Und so sieht's auch in diesem Spiel wieder aus. Und die Bochumer, ja, wirklich Chapeau. Und man muss ja auch mal sagen, das 1-0 zum Beispiel, du hast schon gesagt, Andrea Jay macht den wahrscheinlich selten so rein. Aber vorher die Verlängerung von Hofmann, oder Hofmann ist es in dem Fall, ne?
Bei Hofmann. Bochum
ist auch ein Hofmann, sind beides Hofmänner.
Ja.
Junge. Kann mal ein Hofmann in die Liga kommen. Die Verlängerung von ihm, also weißt du, das ist alles sehr, sehr in Ordnung. Und der VfB Bochum ist ja auch eine Mannschaft gewesen, wo wir vor der Saison gesagt haben, die haben einige wichtige Spieler verloren. Bei einer Mannschaft, die letztes Jahr schon dem Tod so vor der Schippe gesprungen ist, ist das eine schwierige Sache. Und ja, jetzt sind sie wieder einmal dick im Geschäft und dürfen auf den Klassenerhalt hoffen. Und ich habe nichts mehr zu Augsburg gegen Bochum.
Nee, wir haben noch ein Spiel, das in der Konferenz noch aussteht. Und da ging es ja wirklich um was. Da ging es um die Frage, wer darf zumindest aller Wahrscheinlichkeit nach in der kommenden Saison Champions League spielen? Und diese Frage wurde mit 4-2 für Union Berlin beantwortet.
Und die Unioner starten gegen den SC Freiburg. Mutig, offensiv, kraftvoll, druckvoll. Das hat man selten gesehen von Union, dass sie so früh sich schon überhaupt bemühen, dazu Gas zu geben. Und was sie halt auch haben, ist einen, wie zu Beginn der Saison, überragend aufgelegten Geraldo Becker.
Wirklich überragend. Das ist ja, und also die Muster, nach denen Union Tore macht, das sind ja sehr, sehr simple Muster, die wir alle schon tausendmal gesehen haben. Ja. Ich meine, es sind zwei lange Bälle, ein Standard und ein Konter nach Ballgewinn an der Mittellinie. Es ist quasi so eine Art Medley oder Best-of Union Berlin-Tore in diesem Spiel. Aber eben in der Umsetzung auch sehr, sehr gut. Und das ist ja auch vollkommen fair. Sie haben Spielertypen rekrutiert, gekauft, die dazu passen zu dem, was sie vorhaben. Und das wird entsprechend umgesetzt. Lange Bälle kann Kevin Behrens entweder festmachen oder weiterleiten. Weiterleiten tut er im Fall vom ersten Tor auf Geraldo Becker. Geraldo Becker hat die Geschwindigkeit, um eben auch bei Kontersituationen, wie zum Beispiel beim letzten Tor von Laiduni, einfach durchzustarten und dann einfach den Ball einfach querzulegen. Also die Unioner Spieler passen einfach perfekt, sind perfekt rekrutiert zu dem, was sie vorhaben. Von daher kann man sagen, das sind jetzt keine Wunderkombinationen, die da gespielt werden. Wobei der Ball von Knoche in die Tiefe auf Geraldo Becker inklusive des Finnichs durch die Beine war fantastisch.
Ja, Robin Knoche, geiler Typ, kein Geheimnis.
Doppelassist.
Und das wollte ich gerade sagen. Und zwar innerhalb von irgendwie 3 Minuten gefühlt. Zweimal Knoche, zweimal Becker. Und so passiert es, dass es zur Halbzeit 3-0 für Union steht. Und man denkt natürlich, jetzt hier ist alles gegessen. Aber die Freiburger kämpfen nochmal. Treffen durch Gulde nach Grifo-Vorlage und dann Grifo selbst per sehr lässigen Elfmeter. Ja. Und als es 3-2 steht und man denkt, übrigens, das Tor von Gulde, falls ihr euch das noch gefragt habt, natürlich nach Standard, ist ja der SC Freiburg. Gerade als man dachte, wird das hier vielleicht nochmal eng, ist es Jordan, der Geraldo auf die Reise schickt. Und du hattest gerade gesagt, Laiduni, der dann, ich kann den Namen immer noch nicht ordentlich aussprechen, einschiebt zum letzten Tor und einen Deckel drauf macht. Und
ich finde, Gulde ist ein wichtiges Stichwort tatsächlich.
Die Freiburger, da hat es noch einen Satz, die Freiburger sind eine der absoluten Mannschaften, die, glaube ich, sehr froh sind, wenn diese Saison vorbei ist.
Haben jetzt auch schon auf Twitter verkündet, juhu, wir spielen wieder Europa League nächstes Jahr.
Okay.
Also haben schon mal in die Richtung vorgesorgt. Was ja auch, also man muss ja mal fair bleiben und die Perspektive bewahren. Dass Freiburg nach 32 Spieltagen weiß, wir spielen nächstes Jahr Europa League, ist ein Riesenerfolg. Yep. Ist eine Riesenleistung.
Kann man gar nichts drüber sagen.
Aber ja. Gulde ist für mich wichtig, weil wir haben letzte Woche über Gulde gesprochen, der sich gegen Leipzig von Nkunku unter anderem in einer Sequenz rausziehen lässt. Und diese Orientierungsprobleme von Gulde, die sind auch hier mehrfach zum Tragen gekommen. Es ist, glaube ich, am zweiten Tor eben auch Gulde, der sich in einem Zweikampf mit Geraldo Becker komplett verliert, darüber komplett vergisst, dass er eigentlich Innenverteidiger ist und aus der Position ziehen lässt. Und dann ist eben auch der Raum offen, in dem Knoche dann schlussendlich den Ball reinspielen kann. Beim vierten Tor ist auch wieder Gulde, der Laidunis Lauf überhaupt nicht mitkriegt und dementsprechend auch nicht frühzeitig selber starten kann, ins Tempo kommen kann, dann keine Chance hat. Und du merkst einfach, dass das ein Qualitätsverlust ist, von, wenn du von Lienhard zu Gulde gehst, der sich dann irgendwie auch in den wichtigen Spielen bemerkbar macht. Also ja. Lienhard hat jetzt in der Saison nur 5 Spiele gefehlt, aber der Punkteschnitt mit Lienhard ist 1,9, der ohne ihn ist 1,0. Also du merkst schon, wenn dann ein Spieler von der Qualität rausbricht, dass sich das auch bemerkbar macht.
Ja, ich meine, weißt du, Manuel Gulde ist jetzt 32 Jahre alt und ist ja wirklich ein treuer Arbeiter für den SCF, ist ja auch schon länger da. Aber jetzt plötzlich soll er auf Bundesliga-Top-Level anfangen zu. Und übrigens, der war doch kein Innenverteidiger früher. Der ist überhaupt nicht groß, Gulde. Ich musste da gestern nochmal nachschauen. Ich habe den als Rechtsverteidiger irgendwie im Kopf lange Zeit verhaftet gehabt. Ist 1 Meter, hier sagen sie jetzt 1,84 auf Transfermarkt. Ich glaube, der ist kleiner als 84, als 1,84. Und ja, ist wahrscheinlich einfach ein Spieler, der, ich sag mal, den Freiburger Ansprüchen am unteren Ende genügt.
Genau, das ist das Phänomen, wenn du als Mannschaft oder als Verein dich über ein paar Jahre hinweg kollektiv weiterentwickelst, nach oben entwickelst, dass du halt noch den einen oder anderen Spieler im Kader hast, der eigentlich vorgesehen war für eine Mannschaft, die um Platz 9 bis 12 spielt und plötzlich für eine Mannschaft spielen soll, die um Platz 3 bis 5 spielt. Und das ist dann einfach ein Niveausprung, den nicht jeder mitgehen kann.
Nee.
Zur Union noch.
Drei Spieler als Rechtsverteidiger in seiner gesamten Karriere übrigens.
Also doch innen.
Ja. Very much so.
Noch eine Sache zu Union. Wir haben ja schon wirklich an mehreren Stellen darüber gesprochen, was Union alles überperformt. Ihre XG, ihre Expected Points, bla 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 bla. Aber
Kultfaktor, ja.
Den Kultfaktor überperformen sie massiv.
Ja.
Also die Expected Kult ist wirklich massiv overperformed.
Das reicht. Das sind 600 Nachrichten mehr, die wir bekommen nach diesem. Niemand schreibt so gerne wie Union-Fans. Ja.
Wirklich, die sind sehr kommunikativ.
Ey.
Die sind sehr kommunikativ.
Und immer direkt mit so halblustigen Drohungen, dass Ritter Keule mir auf den Kopf hauen wird.
Ja,
und so. Ja, ist okay. Ja.
Aber sie sind bei erwartete Gegentore stehen sie eben in der Bundesliga auf Platz 4, also wirklich im Top-Bereich, da wo sie auch tabellarisch unterwegs sind.
Bedeutet, sehr wenige Gegentore erwartet für jeden, der sich gerade wundert.
Genau. Das heißt, also die haben wirklich sehr, also die Abwehr ist einfach stabil. Die Abwehr performt nicht über, die Abwehr ist einfach sehr, 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 sehr gut. Und das muss man auch mal anerkennen,
ja.
Dass klar, Geraldo Becker hat ein paar Tore zu viel gemacht. Also der wird, wenn er dieselben Chancen nächstes Jahr kriegt, nicht alle von denen auf dieselbe Art und Weise verwandeln. Aber die Defensive von Union ist herausragend gut. Und wir haben eben über, welchen Trainer haben wir in Loben gesprochen? Steffen Baumgart. Auch fair enough. Wenn Dortmund nicht Meister wird, dann ist für mich Urs Fischer der Trainer der Saison. Jetzt schon.
Ja, okay. Damit kann ich, glaube ich, leben. Was ich noch sagen wollte zu Union, denn das ist jetzt dann eher dein Bereich, ich glaube, das, was die machen defensiv, das fällt ja, glaube ich, in den Bereich Gruppentaktik, ne? Und es gibt halt in der Bundesliga, also die Bayern-Defensive ist halt wahrscheinlich, wenn es hart auf hart kommt, noch besser, aber das muss man einfach Union lassen. Die haben da eine Defensive gebaut, die sich vor niemandem verstecken muss in der Liga und sich vor kaum einer Offensive fürchten muss. Und das führt dann eben auch zu diesem freakischen Ergebnis, wo man jetzt steht. Ich habe jetzt gerade nochmal aus Gag geguckt. Expected Points, also ne, das, ja, was erwartet ist, ist Union, warte mal, 18, 17, 16, 15, 14, 13.
Ja.
Wie gesagt, es lässt sich nicht leugnen, wenn man Union schaut, dass das mit einer solchen taktischen Qualität gearbeitet und gespielt wird bei Union in Phasen, gerade defensiv, dass das eben dann das Fundament für einen größeren Erfolg ist, als das, was möglich sei. Es ist ja kein Zufall, wenn es jetzt über 32
Spieltage
ist.
Nee, gar nicht. Also dann ist es kein Zufall. Ich würde auch sagen, Bayern hat die auf individueller Ebene bessere Verteidigung, aber im Kollektiv verteidigt keine Mannschaft besser als Union Berlin in der Bundesliga.
Ja, also und auch gerade gemessen dann daran, wenn du guckst, wer ist das Personal und was ist das Ergebnis?
Pound for Pound.
Pound for Pound. Ich wollte es nicht sagen, damit die Leute nicht sich wieder lustig machen. Du hast vollkommen recht, Pound for Pound, die beste Defensive der Liga. Ja.
Somit die Antithese zu Borussia Mönchengladbach.
Junge, 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 Junge. Der BVB spielt gegen Borussia Mönchengladbach. Sie müssen nachlegen, was Sebastian Kehl beinahe zur Weißglut bringt. Das ist eine Frechheit. Hat Krüger mir nur erzählt, ich habe das Zitat nicht mal gesehen, also muss ich aufpassen. Und ja, Sebastian Allaire, Karim Adeyemi, Daniel Mahlen, also ganz insgesamt mal Sebastian Allaire, der immer weiter in die Richtung seiner Topform kommt, macht genau das, was wir von ihm, was wir versprochen haben, was er tun würde, und zwar seine Mitspieler unglaublich viel besser machen. Und diese neue BVB-Offensive, Allaire, Mahlen, Adeyemi, von der wir zu zwei Drittel vor wenigen Monaten noch uns nicht sicher waren, wie da die Zukunft vielleicht aussieht bei Borussia Dortmund, klar, Adeyemi zu jung, erstes Jahr und so, ist jetzt die vielleicht mitreißendste Offensive der Liga.
Ja, Und beim Malen lasse ich mir nichts erzählen, bis auf eine Handvoll vielleicht von
Ultra-Loyalen. Niemand wäre mehr auf der Insel.
Hat glaube ich, wirklich jeder gesagt, nach der Hinrunde spätestens, ganz ehrlich, das Ding ist durch.
Malen Island sah aus wie Fire Festival nach Tag 2, wirklich, da war nichts mehr. Und er ist vielleicht der beste Spieler auch an diesem Spieltag wieder.
Also an diesem Spieltag ist er der Beste in meinen Augen, ja.
Ich meine,
also,
gut, Sebastian Allaire hat was, 4 Torbeteiligungen gemacht in dem Spiel?
2, glaube ich.
Ja.
Direkte.
Ja.
Nur beide Tore.
Ja, okay.
Die anderen waren, glaube ich, keine direkten Tore. Also beim ersten ist natürlich massiv
involviert. Aber er ist beteiligt, ja.
Durch den Abschluss, den er da nimmt. Es ging jetzt nochmal, um mal einzuleiten auf das erste Gegentor auch, weil da kommt es ganz, ganz massiv zum Tragen. Es ging jetzt nochmal letztens ein Clip viral von Mourinho, als er noch als Pundit gearbeitet hat in England. Also gemeinsam da eben kommentiert oder Spieler eingeordnet hat in einer Expertenrunde. Unter anderem mit Jamie Carragher in dem Fall und Gary Neville. Und da hat er erzählt, Bezug auf Carragher gesagt, you remember your uncle Rafa, also Rafa Benitez. Ja. Der hätte immer an der Seitenlinie gestanden und mit den Händen, mit den Handinnenflächen so zueinander, hätte so die zu nach innen geführt. Also so eine Bewegung gemacht, du kannst sie jetzt sehen.
Ich mach die, da gibt's doch den legendären Clip von ihm sogar.
Wo er so Magie macht.
Genau, ja,
wo er zaubert. Der Name so eingeblendet wird. Ja. Also quasi die Handflächen von außen, also die nach innen gedreht und zueinander geführt. Ja. Heißt Kompaktheit. Ja. Und Mourinho hat da gesagt, das eine sind taktische Systeme, das andere sind Prinzipien des Spiels. Und Prinzipien des Spiels greifen immer unabhängig vom taktischen System. Und es ist egal, ob du tief verteidigst in einem Low-Block, ob du hoch verteidigst und presst, das Spielprinzip der Kompaktheit gilt immer. Es ist egal, wie hoch du stehst, egal, wie tief du stehst, egal, in welcher Grundordnung, Grundprinzip der Kompaktheit, Abstände zwischen den Ketten. Und wenn man sich anschaut, den Platz zwischen Gladbachs Mittelfeldkette und Gladbachs Defensive beim ersten Tor, das ist ein Raum, in dem können sich 4 Dortmunder mit einem Liegestuhl hinlegen, Handtuch ausbreiten, ganz gemütlich, weil da ist Platz ohne Ende. Die Abstände zwischen den Gladbacher Ketten sind desolat. Es ist desolat.
Es ist dann Donjel Malen, der das verwertet nach einem abgefälschten Schuss von Allaire, für den er scheinbar keinen Assist bekommt. Für mich ist es eine Torbeteiligung. Und
ich glaube halt, Olschowski ist ein paar Mal zu oft dazwischen, um den als Allaire
zu sehen. Ein paar Mal zu oft. War es mehr als einmal?
Nee.
Und nach 17 Minuten ist es dann Elver, nachdem Neuhaus Allaire fault. Für mich eine Torbeteiligung. Deswegen hatte ich gesagt, 4 Torbeteiligungen.
Wenn man es so lesen will, dann ja.
Also, weißt du, weil er hatte schon...
Er ist an allen 4 involviert.
Beteiligt ist nicht gleich beteiligt, aber er ist involviert. Ist aber schon, also ist, ich sag mal, eine sehr, sehr harte Entscheidung für mich. Dagegen Allaire. An der Grenze zu unglücklich, aber ist in Ordnung. Und Bellingham verwandelt ihn zum 2-0. Und Borussia Mönchengladbach wäre keine Gummitruppe, wenn sie da nicht Gummitruppen-Things tun würden und spätestens dann komplett auseinanderfallen.
Genau, dann ist es nochmal Malen, der sich von außen nach innen kombinieren kann über Brandt. Wieder Haller findet, der dann auch mit der Hacke das Ding einfach ins lange Eck laufen lässt und das wunderschön vollendet. Ganz, ganz tolles Tor. Und das vierte Tor macht dann, wer macht's eigentlich?
Das vierte Tor macht Haller.
Stimmt, macht auch Haller. Ja. Das macht auch Haller. Ja. Das ist auch wieder eine Fehlerkette von Gladbach. Du hast 4-4-2, Grundordnung Gladbach gegen den Ball. Wolf schiebt aus der LM, also linkes Mittelfeldposition, nach vorne auf Niklas Süle, glaube ich, im Dreieraufbau. Aber das auch wieder ohne wirklich aggressiv zu sein, ohne wirklich Druck zu erzeugen. Weil Wolf rauszieht, lässt sich Kone so ein kleines Stück rüberlocken. Für Süle geht ein super einfacher Passweg auf Julian Brandt. Der lässt ihn in die Tiefe klatschen zu Donjel Malen. Einmal reingelegt, Sebastian Haller ist ein Man among Boys gegen diese Gladbacher Defensive.
Elvedi spielt nie wieder gegen Haller. Ich schwöre, der hat Bauchschmerzen am Morgen beim nächsten Spiel gegen Haller.
Der sagt,
tut mir leid, Herr Trainer, ich habe Bauchschmerzen. Das macht er nicht mehr. Der wurde gebullied von Haller, Alter. Der wurde gebullied, wirklich, wie ein 5-Jähriger.
Und dann steht es 4-0. Und dann sieht diese Partie gelaufen aus und ist es eigentlich im Grunde auch, wenn es wäre nicht Borussia Dortmund, wenn dann noch nicht nochmal zumindest
auch noch mal angechoked
eine theoretische Tür aufgehen würde für Borussia Mönchengladbach. Auch da in Person von einem Elfmeter.
Ja.
Und
auch der so halb fragwürdig, aber gut, dann gleicht es wieder aus, komm, macht weiter.
Ist in Ordnung, glaube ich. Ist am Ende in Ordnung. Und dann eben Lars Stindl aus dem Rückraum. Und im Anstoß an das 4-2 hat ja sogar Gladbach nochmal in Person von Stindl eine sehr, sehr gute Chance zum 4-3, wo Kobel ganz stark pariert.
Und auch vorher schon. Luca Netz hat, glaube ich, 2 große Chancen.
Luca Netz hat eine riesengroße Chance, stimmt. Wo
den Niklas Süle so locker abläuft und sagt, ja komm, Junge, werd erwachsen, der muss ein bisschen stärker kommen.
Genau, er klärt ihn vor der Linie eben Und wenn es dann, wenn plötzlich nach 85 Minuten 4-3 steht, dann glaube ich, kommt auch nochmal richtig Hektik rein. Aber dann ist es am Ende nach einem Freistoß, den Olschowski sehr, sehr unglücklich prallen lässt, glaube ich, Gio Reyna, ja, der das Ding zum 5-2 über die Linien drückt. Und am Ende waren dann diese beiden Gladbacher Tore auch nichts als Kosmetik.
Das war ein Sturm im Wasserglas, den die Dortmund auch einfach zugelassen haben, so ab Minute 73, 72, 73. Man muss wirklich, ich finde es einigermaßen beeindruckend, mit welcher Konsequenz die Dortmunder aber, seit sie ihren Bochum-Joke hatten, nachlegen. Und immer und wirklich sagen, jo, und wir machen da keine halben Sachen, sondern wir gewinnen unsere Spiele hier.
Wir sind nicht nur irgendwie da, sondern wir genau, schießen hier wirklich die anderen ab.
So ist es. Und das finde ich cool, aber es ändert nichts daran, dass mein, und das ist, da sage ich jetzt auch den wenigsten Leuten was Neues, aber mein Bauchgefühl relativ stark mir sagt, das Bochum-Ding hat, könnte es gekostet haben, ne?
Oder das 3-3 gegen Stuttgart in Überzahl.
Oh ja, das 3-2 gegen Bremen in der Hinrunde, ja. Oder das, und alle Leute, die sagen, oh, hätten wir Sebastian Allaire, würden wir ganz anders dastehen, haben auch vollkommen recht, aber hatte ja man leider nicht. Aber es ist natürlich richtig, ne? Hätte man Allaire die ganze Saison gehabt, dann könnte es absolut sein, dass man heute 6 Punkte mehr hat und dann führt man ein anderes Gespräch hier.
34 Abschlüsse, 8 Großchancen, 90% Passquote. Das war also ohne Frage ein sehr gutes BVB-Spiel, aber was Gladbach da über weite Strecken dieses Spiel hat mit sich machen lassen. Ich bin ganz ehrlich, die erste Halbzeit ist ein Bewerbungsschreiben für eine Entlassung von einem Trainer.
Ich habe ja dir und Krögi kurz nach Beginn, nach Wiederampfiff, habe ich euch geschrieben, macht euch mal bereit für Calcio reagiert auf Farke-Entlassung. Denn ich fand's auch. Ich fand's auch. Und es gibt ja Gerüchte auch darüber, dass eben Wirkus überhaupt nicht glücklich gewesen sein soll über die taktische Herangehensweise in diesem Spiel und mit diesem Gedanken, den du da gerade der Kündigung von Daniel Farke angesprochen hast, wohl auch kokettiert haben soll. Stand jetzt ist Daniel Farke noch im Amt und natürlich hinten raus liest sich so ein 5-2, wo du dann bis zu 94. 4-2 und du bist fast dran noch
auf 1. Du hast sogenannte Moral gezeigt, vermeintlich.
Genau, und das ist so, wenn du das möchtest, kann man sich darüber das irgendwie zurecht reden und schön reden. Ich habe meine Meinung zur Farke-Thematik schon vor seit 2-3 Wochen jetzt relativ klar formuliert. Und ich, also, mir fehlt der Glaube. Es ist ein langer, langer Weg für mich dahin, dass Borussia Mönchengladbach mit Daniel Farke, dessen prinzipielle Idee vom Fußball, ich ja mag, aber dass das funktioniert auf eine Art und Weise, wie Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga funktionieren will, das ist ein weiter Weg für mich.
Die fast einzigen Spiele, in denen Gladbach ausreichend motiviert ausgesehen hat, waren die, wo du automatisch motiviert bist, weil die Gegner irgendwie Bayern heißen oder ja. Derby mal gegen Köln unter anderem.
Das hier hätte ein Spiel sein müssen, wo sie brennen.
Eigentlich schon.
Da, und weißt du, das ist zwar kein Rivale, aber Borussia Dortmund ist das Borussia-Duell. Und ganz im Ernst, jeder Bundesliga-Verein, der einem anderen Bundesliga-Verein einen großen Erfolg ruinieren kann, sollte das liebend gerne tun wollen, ja, und darauf richtig brennen. So wie die Kölner unbedingt Hertha in die zweite Liga schießen wollten. So, das ist natürlich scheiße für Hertha BSC, aber sie wollten es unbedingt und sie haben es gemacht. Und Gladbach wollte nicht dem BVB unbedingt die Titelchance rauben.
Und das ist eben auch Teil der Trainerarbeit, ist eben auch eine Mannschaft auf den Platz zu schicken, die so motiviert und bereit ist, wie sie nur im Idealfall sein kann. Und das ist bei Farke in dieser Saison absolut ungenügend. Und ja, also mal gucken, alles, was ich sagen kann. Mal gucken, ob sich diese Woche auch noch was tut. Aber also, das war ein sehr, sehr eindrucksvolles Bewerbungsschreiben dafür, nicht in eine zweite Saison gehen zu dürfen.
Seit dem Sieg gegen Bayern hat er gegen Wolfsburg gewonnen und gegen Bochum gewonnen. Und das sind die Siege, die man seitdem gewonnen hat. Und der Sieg gegen Bayern war am 18.02. für Borussia Mönchengladbach. Ja, und ich glaube auch, es ist ein Bewerbungsschreiben dafür. Und Gladbach insgesamt, es ist, man sollte, glaube ich, übrigens wie bei der Eintracht, alle Alarmsignale anhaben in Gladbach. Denn man läuft so ein bisschen Gefahr, das, was man sich über die letzten Jahre aufgebaut hat, wenn es nicht schon geschehen ist, endgültig zu verlieren und zu verspielen wieder.
Ja.
Und das möchte man nicht. So.
Sonntag.
Und da habe ich nicht ganz so intensiv gucken können, wie ich das gerne wollte. Ich habe alles gesehen, aber nicht ganz so intensiv eben. Und wir gehen rein in diesen Sonntag mit dem frühen Spiel. Wieder ein Spiel, wo es für eine Mannschaft um brutal viel geht. Und das ist der VfB aus Stuttgart. Die empfangen Bayer Leverkusen und das Spiel endet 1-1.
Und das, finde ich, ist tatsächlich auch ein adäquates Ergebnis. Das fängt dieses Spiel, finde ich, sehr, sehr ordentlich ein. Also wird dem gerecht.
Ja.
Stuttgart macht hier über weite Strecken, finde ich, dafür, wenn man bedenkt, was ja auch an normalerweise auf dem Papier an Niveauunterschied zwischen diesen beiden Mannschaften liegt, auch ein sehr, sehr gutes Spiel. Leverkusen merkt man einfach, also die Leverkusen-Spiele zwischen Europapokalabenden, ja, die sind meistens eher zäh.
Ich fürchte, dass es halt einfach insgesamt denen gerade so ein bisschen die Luft ausgeht und hoffe, dass es jetzt nicht in, also ich meine, das 0-1 war jetzt auch keine perfekte Ausgangssituation gegen die Roma, noch ist alles drin, aber ja, ich finde, man merkt es den Leverkusen dann auf jeden Fall an, dass sie unter der Woche einen Einsatz hatten, da hast du schon recht.
Dass die ganze Saison einfach auch ein Kraftakt war, dann ja, glaube ich nochmal, sich da unten rauszuwühlen und plus Europa League. Was mir aufgefallen ist bei Leverkusener Seite ist, wenn man schaut gegen den Ballspiel, das ist vielleicht schon länger bekannt, aber das ist mir in dem Spiel konkret aufgefallen, ich finde es überragend, wie intelligent Moussa Diaby gegen den Ball ist. Ich finde es überragend, wirklich. Also ständig Blick hinter sich, immer über die Schulter geguckt, wo sind Stuttgarter, wo versuchen sich Stuttgarter zum Beispiel zwischen den Linien zu positionieren. Seine eigene Position entsprechend angepasst. Also das Anlaufverhalten von Moussa Diaby fand ich wirklich überragend. Und ich glaube, dass wenn man bedenkt, was er alles mit Ball mitbringt und dann auch noch gegen den Ball so ein guter Arbeiter ist. Ich bin wirklich gespannt da, wo die Reise für ihn im Sommer hingeht.
Ja, ich meine, man hat ja jetzt erstmals auch ganz konkrete Gerüchte über Armin Adli gehört. Der natürlich deutlich günstiger wäre als Moussa Diaby. Aber ich bin auch gespannt.
Glaubst du, dass er bleiben könnte?
Diaby meinst du?
Ausgeschlossen für mich.
Eigentlich auch ausgeschlossen.
Ausgeschlossen. Ja. Also irgendjemand aus England wird Real Madrid ist ja sogar auch ein Thema, glaube ich.
Ich glaube, der geht nach Paris, Mann. Ich könnte es mir komplett vorstellen. Paris, glaube ich, wird im Sommer, und das bahnt sich halt gerade schon so ein bisschen an,
die französische Revolution
den ausrufen. French Way gehen, genau, und gucken, dass sie ein paar junge, talentierte Franzosen reinbekommen, um diese Mannschaft wieder irgendwie ein bisschen zu
Frankreich first.
Genau, zu verwurzeln in Frankreich. Und für mich, wenn ich darauf gucke, ich will junge Franzosen, die eben nicht, wo ich nicht Premier League Ablösen bezahlen muss, dann ist Moussa Diaby sehr, sehr weit oben auf dieser Liste.
Ist er definitiv. Vor allem dann würden sie auch jemanden kriegen, der das den Aufwand, den er betreibt und das Anlaufverhalten gegen den Ball nochmal auf ein anderes Level hieven würde, als die Jungs, die in der Regel für PSG da vorne rumlaufen.
Ja, einer alleine wird es nicht richten, aber...
Nee, aber es ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Also wollte ich nur anmerken, Moussa Diaby fand ich gegen den Ball bemerkenswert. Stuttgart gegen den Ball, super diszipliniert. 5-4-1, muss man wieder sagen, Hoeneß findet immer wieder gute Mittel und Wege, um sich auf Gegner einzustellen. 5-4-1 sorgt dafür, dass sie in der letzten Linie in der Regel immer mindestens Mann gegen Mann gespielt haben. Du kannst aus dem 5-4-1 heraus super gut auf den Außen doppeln, weil die äußeren Mittelfeldspieler situativ super leicht dem Außenverteidiger helfen können. Das heißt, du kriegst da einen guten Zugriff. Gleichzeitig sind die Abstände so eng, dass es auch schwer ist, zwischen den Linien durchzupassen. Der Nachteil ist halt, du kannst vorne nicht so gut Druck ausüben. Also wenn Leverkusen zu dritt aufbaut, du hast nur einen Anlaufspieler, dann kommst du eben nicht so gut ran und musst denen da entsprechende Freiheiten einräumen. Aber im Rahmen dessen haben die Stuttgarter das über weite Strecken, wie ich finde, wirklich sehr, sehr gut verteidigt.
Das Stuttgarter Defensivverhalten, ich finde es deshalb so spannend zu beobachten, weil Stuttgart bewusst Dinge gibt und Dinge nimmt. Sie geben Leverkusen hin und wieder Raum in der Zentrale, eben wohl wissend, dass man andere Dinge darüber verhindert. Und sie geben Leverkusen eine optische Überlegenheit in diesem Spiel quasi, ohne dass Leverkusen irgendwie zwingend werden kann in den ersten 45 Minuten. Also sie geben ihm etwas von dem, was die machen wollen, ohne sie dann irgendwie griffig werden zu lassen. Und so führt es dann zu einem Elfmeter vom VfB Stuttgart. Endo kommt mit Tempo in den 16er reingelaufen und wird da getroffen von Ezequiel Palacios. Ist korrekt, ordentlicher Elfmeter. Girassi macht's noch frecher als Grifo, macht den rein.
Mit dem, was auf dem Spiel steht. Wahnsinn.
Also Wahnsinn. Einfach nicht clever, finde ich. Aber wer trifft, hat recht. Aber ne.
Es ist schon
ein Boss. Du schaffst hier eine Fallhöhe, Alter. Wenn du den verschießt, bist du der Typ, der überhaupt dafür gesorgt hat, dass sie noch in der im Rennen sind. Plötzlich das Arschloch, ne? Das muss man schon auch sagen.
Kriegt plötzlich Francis Kiyoyo-Vibes.
So, er macht ihn aber. Und auf der anderen Seite kriegt aber auch Leverkusen an den Elfmeter. Und den macht dann der gescholtene Ezequiel Palacios selbst.
Und über den möchte ich reden.
Über Ezequiel?
Nee, über den Elfmeter.
Achso, ich dachte über Ezequiel, weil da bist du ja auch großer Fan.
Da bin ich großer Fan von. Ja. Elfmeter verursacht, Elfmeter verwandelt, gleicht sich am Ende alles aus. Aber ich möchte über den Elfmeter reden. Mhm. Also, ich habe jetzt...
Ach, Bredlo, jetzt habe ich ihn wieder. Ja.
Ich möchte drüber reden, weil ich habe nicht nachgelesen, was irgendwelche Schiedsrichter-Experten schreiben, was auch immer. Ich habe nicht im Regelbuch geguckt. Einfach aus meinem Bauchgefühl heraus verstehe ich nicht ganz, warum der gegeben wird.
Wie weit draußen war Bredlo denn? Das ist halt so...
10 Elfmeter.
Ja, und der Kommentator meinte ja, es geht vor allem um die Hände. Für mich sah es eher so aus, ich finde, der rattert halt mit dem Knie da rein, relativ resolut.
Also die ursächlich für den Elfmeter ist der Schlag in die Fresse.
Sind die Hände oben. Aber für mich ist das Riskante eigentlich, und ich weiß, dass du im 16er ein bisschen mehr machen darfst, aber ich bin ja auch der Meinung, dass Manuel Neuer im WM-Finale 2014 den Elfmeter verursacht hat eigentlich gegen Gonzalo Higuain. Ja. Und ich finde, das war ähnlich resolut mit der Hüfte draußen. Das heißt, ich sehe schon einfach, du nimmst halt einen Foul in Kauf, wenn du in dem Tempo so rausgehst, wie Bretlo es macht.
Für mich ist halt das folgendes Problem. Wenn das eine Situation ist, wo die Flanke kommt, Tabsoba köpft, oder hat danach die Hände in der Fresse. Dann ist es ein klarer Elfmeter für mich. Weil Tabsoba der Spieler ist, der zuerst den Ball spielt. Aber hier ist es für mich so, es kommt eine Flanke rein. Tabsoba will zum Kopfball, will den Ball kriegen. Bredlo will ihn auch kriegen. Im Endeffekt kriegt ihn keiner von beiden, weil Zagadou zuerst am Ball ist und den Ball wegköpft. Aber im Endeffekt sind für mich Tabsoba und Bredlo beide Spieler, die zum Ball gehen wollen. Und dass ein Torwart, der zu einem hohen Ball gehen möchte, natürlich seine Hände benutzt, ist ja völlig logisch, ist ja nachvollziehbar. Ja. Was soll er sonst auch machen? Der geht ja nicht mit dem Kopf dahin. Und ergo ist es für mich völlig normal und auch gegeben, dass die Hände von Bredlo da sind, wo sie sind. Und es ist einfach in meinen Augen ein unglücklicher Zusammenprall von zwei Spielern, die beide nicht an den Ball kommen. Die Situation hätte auch die sein können. Bredlo hat die Arme hier oben und kriegt, was weiß ich, die Schulter oder den Kopf von Tabsoba selber in die Fresse. Und dann ist es im Prinzip derselbe Ablauf. Zwei Spieler, die nicht zum Ball kommen, rasseln ineinander. Aber gibt's dann auch Elfmeter für Leverkusen, frage ich mich, wenn die Hände nicht ins Gesicht gehen. Also ich verstehe nicht ganz, warum der gegeben wird, weil für mich ist es einfach ein unglücklicher Zusammenprall von zwei Spielern, die beide nicht an den Ball kommen.
Also ich muss halt noch mal sagen, ne, ich hatte es jetzt vor dem Spiel schon gesagt, ich habe das nur mir heute Morgen noch in der Wiederholung angeschaut. Ich habe da nichts live zugesehen. Insgesamt ist es halt ein Elfmeter, den wir so einfach nie sehen in der Bundesliga. Also es werden ja ganz, ganz selten in Luftduellen Elfmeter gegen die Keeper gepfiffen. Er guckt sich ja auch an, ne? Er geht ja raus dafür.
Er geht raus dafür, ja.
Und ja, ey, ich muss ganz ehrlich sagen, um das jetzt weiter zu beurteilen, müsste ich es mir nochmal genauer anschauen.
Es wird wahrscheinlich eine gute Erklärung dafür geben, warum es ein Elfmeter ist. Vielleicht ist auch irgendwie gefährlich, einfach was der Torwart macht, gefährliches Spiel.
Das ist ja das, was ich denke. Ich glaube halt einfach, dass mit dem Tempo, mit dem du da reingehst in den Mann, musst du einfach dann damit rechnen, dass es einen Elfmeter geben kann, weil er räumt ihn ja ab. So, darum geht's für mich. Also das
er räumt schnell ab, aber wie gesagt, für mich ist das Entscheidende, dass Tabsoba auch nicht am Ball ist. Das war für mich so ein bisschen ausschlaggebend, aber ändert nichts daran, dass es 1-1 ausgeht, auch unter anderem, weil Stuttgart leider selber noch gute Gelegenheiten legen lässt. Vor allem die eine von Wagnermann am langen Pfosten ist riesengroß. So sieht auch sein Gesicht danach aus, als er realisiert, dass er nicht reingegangen ist. Riesenchance. Chris Führich setzt sich einmal super gut durch, geht auf die Grundlinie und Enzo Mio verpasst den Ball. Er verpasst ihn vor allem, weil er nicht oder zu spät kapiert, wo der Ball eigentlich hin soll, weil Führich macht da in meinen Augen alles richtig. Spielt ihn genau in den richtigen Raum rein. Also klar, Leverkusen hat auch noch Momente. Aber für mich war das ein Spiel, wo Stuttgart sich ein bisschen ärgern muss. Weil ein Punktgewinn gegen Leverkusen ist in Ordnung,
aber
ist nicht vergrämen, aber mit ein bisschen mehr Glück ist da definitiv was drin, mit drei Punkten.
Ja, so ist es. Und so bleibt aber dann natürlich der Abschiedskampf umso spannender da hinten drin. Und der VfB kann sich durchaus ein bisschen ärgern und ich würde sagen, wir gehen zum letzten Spiel dieses Spieltags. Leipzig gegen Werder Bremen, ein Spiel, das lange, lange so aussieht, als könnte Bremen da was mitnehmen. Und das wäre in aller mogeligster Mogelmanier passiert. Und auch da müssen wir über Schiedsrichter reden in diesem Spiel. Und ich würde sagen, wir gehen da erst rein, oder?
Ja.
Die Leipziger kriegen in irgendwie der 68., 65., 66., so um den Dreh ein Tor aberkannt, das Nkunku macht. Wegen eines Fouls im Aufbau von Simaka an Leo Bittencourt, wo ich ganz klar sagen muss, das ist nie im Leben ein Foul. Und es ist mir absolut unverständlich, wie das gepfiffen wird.
Vor allem, dass es gepfiffen wird von einem Schiedsrichter, der rausgeht und damit im Prinzip sagt, oh, das war eine absolut klare Wahnsinn. Fehlentscheidung.
Ja, absolut Wahnsinn.
Das müssen wir zurücknehmen.
Einhändiger Schubser. Also ich meine, da ist ein Schubser.
Das ist ein Kontakt.
Ja.
Das ist ein Kontakt. Das ist ja nicht mal ein richtig klar sichtbares Stoßen. Also wirklich ein
nie im Leben
minimalster Kontakt. Die Art und Weise, wie Bittencourt quasi die Beine wegklappen, ob der Heftigkeit des Einschlags, ist ja wirklich vollkommen lächerlich. Und das weiß er auch selber, glaube ich.
Nie im Leben, sage ich.
Genau, und das ist ja vollkommen egal, ob es Leipzig betrifft oder nicht, das Tor muss zählen.
Ja.
Das ist ein Tor, das regulär gewesen ist und in meinen Augen absolut zählen müsste. Zählt aber nicht. Und in der Folge dessen geht tatsächlich dann Werder Bremen in Führung.
Fast direkter Gegenzug.
Und sie treffen nach einem Einwurf, wo Duxch sich Richtung Torauslinie orientiert, den Ball da kriegt.
Ja.
Über Stay kommt er dann an den langen Pfosten. Und da ist es eben besagter Leo Bittencourt, der dann da steht und mit einem schönen Dropkick vollendet. Meine These ist, je später in der Saison desto mehr Gegentore fallen infolge gegnerischer Einwürfe, ja, weil die Leute einfach anfangen, im Kopf langsam so ein bisschen durch zu sein.
Aber das war von Leipzig, das darf dir sechs Ligen drunter nicht passieren, dass du da Ducksch einfach alleine so entwischen lässt und niemand ein Auge für ihn hat. Mir gefällt's, weil Ducksch natürlich in dem Augenblick wieder wie der überclevere Sonderschüler wirkt. Also, weißt du, der so ein bisschen fies ist, aber weißt du, was ich meine? So eine Straßenschleue mitbringt und sagt, ja, ich habe mich davon gestohlen. Aber das darf halt in einer Mannschaft wie Leipzig mit den eigenen Ansprüchen nie im Leben passieren. Nie im Leben.
Man kennt ihn, Marvin Ducksch, der überclevere Sonderschüler.
Ja, so ist es. Und so machen sie das 1-0. Natürlich ist es dann Bittencourt, der im Zentrum dann wartet, nachdem er vorher quasi das Tor verteidigt hat, das erste. Aber die Leipziger lassen sich's nicht nehmen. Und 87. Willi Orban nach Nkunku-Vorlage und 90+5 Dominik Szoboszlai nach Nkunku-Vorlage.
Der Tag, an dem Christopher Nkunku nicht mehr für Leipzig spielt, ist ein guter Tag.
Ja,
weil
der kommt ja jetzt im Sommer.
Ne? Der kommt jetzt im Sommer, weil es ist ja wirklich so, dass er eigenhändig Spiele für sie dreht,
ja.
Weil er einfach eine Qualität hat, die so brutal ist, seine Fähigkeit, sich durchzusetzen im engen Raum, auch beim 1-1, jeder rechnet damit, dass er den Doppelpass gehen will, in die Tiefe, dreht auf, schlägt die Flanke auf Orban, also seine Entscheidungsfindung, die via Situation auflöst, die technische Qualität, das ist einfach absolut oberstes Regal.
Christopher Nkunku spielt Fußball auf dem Level, und das sage ich selten über diese Liga, wo man dann sagen kann, ja, move on, my friend, du bist halt einfach, ja, also er ist so, also keine Ahnung, wenn er beim FC Bayern München spielt,
dann ist okay.
Dann ist er da in der Hackordnung der Offensivspieler in meinen Augen über Leroy Sané, über Serge Gnabry nach einem Jahr oder was auch immer.
Ja.
Weil der Junge ist unglaublich und ist auch in diesem Spiel, auch wenn er am Ende dann kein Tor selbst macht, für mich der beste Spieler auf dem Feld.
Ist er, und es ist bitter für, also erstmal ist es bitter, weil es so spät fällt, das zweite Gegentor natürlich. Und weil ich finde, dass Bremen eigentlich ein ziemlich stabiles Auswärtsspiel gemacht hat gegen den Ball.
Also, vor allem wäre Bremen, glaube ich, mit dem einen Punkt rechnerisch gerettet gewesen.
Ja, jetzt sind es immer noch 5 Punkte.
Ich mache mir keine Sorgen.
Und ich habe mir auch null Sorgen. Aber man kann halt auch verstehen, dass Werder Bremen ein gebranntes Kind ist, aufgrund des letzten Abstiegs.
Ja, man hat ja kein Florian Kohfeldt. Also, ja,
das wird nicht passieren.
Genau, du hast ja diesmal einen Trainer, der sogar weiß, um welche Sportart es da geht und so. Also mal ganz andere Voraussetzungen.
Was ich noch sagen möchte, weil so viel Zeit möchte ich bei dem Spiel gar nicht mehr verbringen.
Nö, ich habe nichts mehr
zu sagen. Ich habe nämlich gemerkt, wieder mal, wie wirklich in mir die Abscheu hochkocht und aufsteigt, wenn Tore für Leipzig fallen, ich das jubelnde Publikum sehe, die Stimme von Tim Tölke, wie wirklich in mir einfach anfängt zu lodern. Eine Sache muss ich sagen, mir tun die Kinder leid. Mir tun die Kinder leid, die da in Leipzig teilweise im Stadion eingeblendet werden, weil es ist letztendlich die erste Generation der von klein auf Indoktrinierten.
Ja. Ja,
das ist so. Im Prinzip so Lee Rimini, kennst du, ne?
Das ist die, genau, hier.
Die war bei King of Queens, Carrie gespielt hat. Ja. Die ist ja aufgewachsen in Scientology und musste dann irgendwann raus. Und rauszukommen aus Scientology ist ja extrem schwierig.
Ja, ja, Absprung schaffen ist
die das. Die machen dann ja auch, die fahren ja wirklich dann.
Aussteiger. RB-Aussteiger.
Genau.
Wir müssen ein Hilfsprogramm für RB-Aussteiger, glaube ich, starten.
Darauf wollte ich hinaus. Irgendwann wird es erste Aussteigerprogramme für ehemalige Leipzig-Fans geben. Für Leute, die kapieren, was ihnen da eingepflanzt worden ist von Kindesbeinamen. Und das tut mir halt leid, weil du siehst diese Kinder und der erste Impuls ist so, ey, Deppen. Aber die sind halt da reingewachsen. Die sind damit groß geworden, die kennen das nicht anders. Und die tun mir letztendlich leid, weil die so auf eine Art und Weise indoktriniert werden. Das wird schwer, das wieder rauszukriegen. Und ich glaube, da muss auch der Staat irgendwann erkennen, dass wir da ein Problem haben. Und dann vielleicht auch Hilfsprogramme anbieten.
Ja, doch, doch,
Möglichkeiten
doch.
Geben.
Genau, es ist ja richtig so, weil du musst ja überlegen, worauf es ja wichtig ist, wenn jetzt jemand quasi die Courage aufbringt und erstmal an den Punkt kommt, selbst zu erkennen, das, was ich hier mache in Leipzig.
Ich bin Leipzig-Fan.
Genau, ist höchstwahrscheinlich scheiße. Dann musst du der Person ja ein unglaublich niederschwelliges Angebot geben. Weißt du? Du musst quasi, wenn die Person in der Sekunde, wo die Person eine Hand über die Schwelle ausstreckt, dann muss ganz Deutschland sie rüberreißen und sagen, raus aus dem Schmutz.
Anonyme Rasenballer.
Ja, und dann
ein 12-Step-Programm für Leute, die raussteigen wollen aus Leipzig.
Ja, und das bedeutet aber zwangsläufig, dass wir alle als Bundesliga-Gemeinschaft auch bereit sein müssen, Leipziger aufzunehmen in unseren Fangemeinschaften.
Klar.
Also jeder Frankfurter, jeder Bremer, jeder Stuttgarter, wir müssen uns alle damit anfreunden, dass wir Leipziger in unseren Reihen begrüßen müssen, um sie so RB zu schwächen dann auf Sicht.
Olaf, mach was.
Ja, wirklich. Also vielleicht kann auch Angela sich nochmal einschalten. Das wäre einfach wichtig für Deutschland, denke ich.
Glaube ich auch, glaube ich auch.
So, 11. Spieltags und Wiederschauen.
11. Spieltag, 4-2-2-2. Im Tor der 5 Tore gegen Tore kassierende Herr Christensen, der dafür gesorgt hat, dass Hertha aber wenigstens nicht zweistellig verloren hat. Ja, okay. Weil er hat wirklich stark pariert, muss man sagen. Er ist tatsächlich der notenstärkste Torwart am Wochenende gewesen.
Echt?
Ja.
Das ist
ja Spinnerei. Linke Abwehrseite Cancelo. Orban und Hübers in der Innenverteidigung, Doppelpacker Hübers. Rechts Riedle Barco vom VfL Wolfsburg, der das 1-0 vorbereitet hat. Dann haben wir eine Art Doppelsechs bestehend aus Lucia und Daichi Kamada. Hier ist Kamada mit, Tor und Vorlage.
Ja, ist in Ordnung. War gut.
Zwei Mann davor, auf den Halbpositionen, jeweils Geraldo Becker und Daniel Mahlen, die Oranje-Achse. Und wobei, Becker spielt ja gar nicht, aber ist, glaube ich, für Suriname würde er berechtigt sein?
Ja, ich glaube schon. Das sind ja sehr, sehr viele von den niederländischen Spielern, könnten auch für Suriname spielen.
Und dann Doppelspitze Sebastian Haller und Bayern-Doppelpacker Serge Gnabry, der irgendwie immer da ist zu Statpaddeln gegen irgendwelche hilflosen Mannschaften, aber ist ja auch in Ordnung. Und das war sie, der 11. Spieltag. Das war der Bundesliga-Rückblick zum 32. Spieltag. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis Donnerstag.
Tschö!